Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, eurem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und wir blicken zurück auf den großen Preis der Emilia-Romagna. Vermutlich der vorerst letzte in Imola, aber es war einer, ich glaube, da kann man sagen, der aufregenderen Imola Grand Prix tatsächlich. Wir haben vorher nicht viel erwartet und wurden komplett überzeugt. Auch wenn vieles eher taktisch war, vieles eher strategisch, aber es hatte trotzdem seinen Reiz, weil durch die neuen Reifenmischung, die Pirelli mitgebracht hat, den supersoften Reifen, sagen wir jetzt mal, den C6, war es natürlich so, dass der harte und der Medium-Reifen eine Spur weicher geworden sind als das, was wir letztes Jahr hatten, und das hat sich wirklich gezeigt, dass das einen Unterschied gemacht hat. Das hat in der Qualifikation für interessante Ergebnisse gesorgt, aber auch im Rennen für unterschiedliche Strategien. Also genau das, was Pirelli erreichen wollte, ist dann auch eingetreten. Ja, für alle McLaren-Fans ist das eingetreten, was nicht erreicht werden sollte, nämlich kein Sieg von Oscar Piastri oder Lando Norris, denn es war Max Verstappen, der seinen 65. Grand Prix in der Formel 1 gewinnen konnte, beim 400. Auftritt von Red Bull Racing in der Formel 1. Dazu hat er noch die 100. schnellste Runde für das Team eingesammelt, und es ist zum vierten Mal in Folge so gewesen, dass Max Verstappen in Imola gewinnen konnte. Also er ist der König von Imola und wird als solcher wahrscheinlich auch in die Geschichtsbücher eingehen, denn wie gesagt, es gibt vermutlich erstmal keinen großen Preis der Emilia-Romagna mehr. Aber es gibt natürlich wie immer Gewinner und Verlierer, über die wir sprechen müssen. Aber als wir das Ganze vorbesprochen haben und auch euer Feedback in unseren diversen Gruppen, also Starting Grid F1 Fans bei Facebook, Starting Grid Fans bei Telegram und natürlich auch auf unserem Discord-Channel gesehen haben, ey, das ist ganz schön schwer an diesem Wochenende, weil es gab jetzt nicht irgendwie so diese ganz krassen Überaktionen oder diese ganz krassen Überschnitzer, wo man sagen kann, ja, okay, der ist dann clear-cut Gewinner oder Verlierer. Es gibt einige, die sind schon klarer in diese Kategorien einzuteilen, aber es gibt auch einige, die so ein bisschen auf den Schwellen stehen oder wo es natürlich Diskussionen geben könnte, ob das überhaupt wirklich ein Gewinner, überhaupt wirklich ein Verlierer ist. Wir haben eine kleine Auswahl getroffen und die wollen wir euch heute genauso mitteilen wie natürlich die Ergebnisse der Tippspiele und von F1 Fantasy, aber auch der Blick voraus auf den großen Preis von Monaco am kommenden Wochenende. Es geht ja direkt weiter in diesem Triple Header und deswegen begrüße ich meine Mousse au Chocolat, Dennis Lewandowski. Hallo Dennis.
Hallo Kevin und hallo da draußen.
Ob mir irgendwann die Desserts ausgehen werden, um dich einzuführen hier?
Ich bin gespannt. Ich lasse es dich auf jeden Fall auf die Spitze treiben. Also,
also wenn ihr aus einem Land kommt, wo die Formel 1 fährt und eine Süßspeise-Spezialität habt, dann lasst sie mich gerne wissen. Dann binde ich die gerne ein. Ja, Dennis, der große Preis der Emilia-Romagna. Letzte Woche haben wir so ein bisschen etwas geungt, ne? Imola, jetzt nicht unsere allerlieblingsstrecke. Gab ja auch Feedback dazu, dass andere ganz anders sehen, dass die Strecke durchaus zeitgemäß ist für die Formel 1. Ja, aber dieses Wochenende oder ja generell auch das Rennen am Sonntag, das konnte doch überzeugen. Also ich habe mich wirklich gut unterhalten gefühlt.
Ja, definitiv. Also Imola hat mir, wir haben ja auch auf unserem Instagram-Account nochmal so einen Ausschnitt davon, wo ich da eben drüber gesprochen habe, was so meine Meinung zu Imola ist. Die hat Imola mir um die Ohren gehauen und hat wirklich ein sehr gutes Rennen produziert. Sicher eben, wie du schon eingangs gesagt hast, durch Strategie und auch so ein bisschen durch die Safety-Car, durch das Safety-Car und durch das virtuelle Safety-Car begünstigt. Aber am Ende des Tages, muss ich sagen, habe ich mich sehr gut unterhalten gefühlt. Und das war ein Rennen, was ich so nicht erwartet habe und wo man sagen kann und auch muss vielleicht. Imola hat an diesem Wochenende doch dann tatsächlich besser funktioniert mit diesen neuen Autos, als wie ich es halt letzte Woche hier kundgetan habe.
Ja, das nehmen wir natürlich mit und freuen uns darüber auch, dass wir so ein unterhaltsames Rennen hatten. War auch ganz interessant zu beobachten, wie sich das mit den Reifen dann auch wirklich darstellt, ne? Also C4, C5, C6, zum ersten Mal dieser C6-Reifen, war vor allem natürlich in der Qualifikation spannend, aber wir haben auch gesehen, dass einige gar nicht den C6 genommen haben für ihre schnellste Runde, die sie dann gesetzt haben, sondern Aston Martin zum Beispiel, George Russell, die haben den Medium-Reifen genommen, der ja letztes Jahr noch der Soft-Reifen war. Also auch da hat man gesehen, gab es verschiedene taktische Spielchen, die man machen konnte. Das fand ich auch ganz cool eigentlich.
Ja, definitiv. Also ich glaube, gerade beim Thema Reifen, sobald du da ein bisschen mehr Möglichkeiten hast, sobald du da wirklich experimentieren kannst, dann wird es einfach spannend und dann kannst du eben da auch mit einer guten taktischen Entscheidung dir vielleicht einen Vorteil rausholen, mit einer mutigen Entscheidung vor allen Dingen, weil man ja eher doch davon ausgeht, dass der Soft eigentlich immer der schnellere ist. Aber an diesem Wochenende war eben alles so ein bisschen anders, alles ein bisschen neu und dieser C6-Reifen, diese extreme Soft-Variante, sagen wir mal, die hat dann natürlich dann so ein bisschen die Teams auch dazu gebracht, zu taktieren, ein bisschen was auszuprobieren. Und ich fand das sehr spannend. Also das war mal wieder so ein Punkt, wo Pirelli, finde ich, so ein bisschen Spannung dann auch im Thema Reifen reingebracht hat. Das ist ja in den letzten Jahren dann doch ein bisschen verloren gegangen.
Ja, ist ein bisschen zu kurz gekommen, aber war definitiv nicht uninteressant. Es gibt da jetzt in Monaco am kommenden Wochenende nochmal etwas, was neu ist, was eingeführt wurde. Darüber sprechen wir später, über Sinn und Unsinn von vorgeschriebenen Reifenwechseln. Aber wir bleiben nochmal in Imola und kommen zum ersten, zum großen Gewinner des Wochenendes, muss man sagen, Max Verstappen. Ich weiß, einige von euch können die Lobeshymne nicht mehr hören. Aber wir müssen sie einfach nochmal anstimmen. Ja, es ist krass. Die bringen Updates, Red Bull, obwohl sie eigentlich gesagt haben, sie bringen keine Updates, aber natürlich bringen sie Updates. Und dann holt Verstappen zwar nicht die Pole Position, was man sagen kann, okay, hätte er vielleicht doch machen können, aber beim Start am Sonntag, also erstmal kommt er ja gar nicht so gut weg. Piastri aber auch nicht. Eigentlich kam Russell am besten weg, aber der steckte natürlich komplett hinter Piastri fest. Ich hatte kurz Angst, dass Russell das Ding wie gegen Bottas macht und plötzlich übers Gras fährt. Ich glaube, das war sogar Russell, der damals aufs Gras gegangen ist.
Ja.
Ich erinnere. Da hat es ja dann geknallt, es gab Mittelfinger und alles. Aber wie Verstappen dann in dieser Kurvenkombination 1 und 2 das Heft in die Hand nimmt, bis zum letzten Moment quasi die Bremse nur kommen lässt, ja, und sich rein schmiegt in diese beiden Kurven, an Oscar Piastri vorbei, boah, à la Bonheur. Das war der absolute Hammer. Das war, ja, ich habe es in unserer Starting Grid Telegram-Gruppe, glaube ich, auch gelesen. Das haben einige als das beste Überholmanöver tituliert in den letzten Jahren, was sie gesehen haben. Ja, und genau das war es vermutlich auch, weil es überraschend kam, weil Piastri damit nicht gerechnet hat, weil Piastri sich auf drei Sachen gleichzeitig konzentrieren musste. Ja, und am Ende war Verstappen vorne und das war der Grundstein am Ende für den Sieg. Er hatte natürlich auch das Glück durch das Safety Car, konnte da einen gratis Boxenstopp sich sichern und im Grunde hätte er noch einen zweiten gratis Boxenstopp haben können, weil ja der Abstand ja eingefroren war dann auch. Aber hey, das soll nichts davon schmälern, was Verstappen da geleistet hat. Das war richtig, richtig krass. Und ich glaube, man kann wirklich mit Fug und Recht sagen, Max Verstappen ist zurück im WM-Kampf. Er war zwar nie weg, aber er hat sich nur kurz versteckt.
Ja, das, also dieses Überholmanöver, das war einfach der Wahnsinn. Das war so, also ich habe es null kommen sehen. Er ist ja wirklich für seine Verhältnisse wirklich sehr, sehr schlecht weggekommen. Hat dann George Russell im Endeffekt schon verloren, der sich ja dann direkt an Piastri drangesaugt hat. Und genau das dann aber ausgenutzt. Piastri war eben total damit beschäftigt, George Russell hinter sich zu halten, konnte gar nicht nach außen ziehen, um die Kurve irgendwie vernünftig zu nehmen. Und dann kommt er da von hinten mit einem Manöver und ihr habt das ja gestern auch im Livestream besprochen, was sogar von Alex Wurst sehr enthusiastisch gefeiert wurde bei den Kollegen von ORF, drückt sich da rein, alles fair, alles super, das muss ich auch nochmal erwähnen, auch für beide, also Piastri und Verstappen geben da eine super, super Kombo ab, was das angeht, auch mit der Härte, aber auch dem nötigen Respekt. Und dann hat er Oscar Piastri eben, nachdem dieser Max Verstappen ja in den letzten Wochen dann doch auch das ein oder andere Mal ausgetrickst hat, jetzt eben gezeigt, hör zu, ich bin immer noch der König, ich bin immer noch da und das war einfach nur Wahnsinn. Dann ja, wie du schon sagst, natürlich begünstigt durch die Umstände, aber nichtsdestotrotz, das schmälert das für mich auch nicht, weil eben, ich glaube schon, der McLaren noch das schnellere Auto ist und eigentlich auch die Qualifikation gezeigt hat, dass da die Power drin war, aber er hat dann aus eigener Kraft eben sich auf Platz 1 gesetzt, dann ist er auch wirklich weggekommen, also es war ja nicht so, dass Piastri ihn jetzt beim ersten DRS-Fenster direkt wieder hätte kriegen können, nein, also Verstappen hat da wirklich einen super Speed drauf gehabt, dann haben sich eben die Glückswogen so ein bisschen um ihn gelegt. Das ist aber auch eine Sache, die gehört in der Formel 1 dazu. Mal hast du das Glück, mal hast du Pech mit einem Safety Car. Das ist ein Teil des Motorsports, sicher nicht immer zu 100% fair, aber es gehört dazu. Und am Ende des Tages hat Max Verstappen eindrucksvoll gezeigt, dass er eben immer noch ein Faktor in diesem WM-Kampf ist. Er ist ja ich glaube, für viele so ein bisschen auch rausgefallen aus der Geschichte. Man hat ihm zwar so diese Außenseiterchancen und auch wirklich diesen Speed trotzdem mit diesem Auto bestätigt, aber ich glaube, an so einen WM-Kampf mit Max Verstappen haben dann zwischendurch weniger geglaubt als vielleicht noch Anfang der Saison oder natürlich letzte Saison, wo er der auch Weltmeister wurde. Und von daher bin ich gespannt, wie sich das jetzt einstellt, wie Red Bull weiterentwickeln kann, wie sich dieser Abstand zwischen McLaren und Red Bull entwickelt. Und dann könnten wir vielleicht sogar einen spannenden Dreikampf kriegen. Und das ist ja genau das, was wir auch gewollt haben.
Ja, genau. Das wäre ja die beste Situation, die wir uns wünschen könnten, wenn sich das jetzt wirklich in die Richtung entwickelt. Und man darf ja nicht vergessen, wir sind jetzt nach Rennen 7 von 24. Also die Zeit ist noch wirklich lang. Und ja, auch das ist natürlich was, jede Woche aufs Neue. Ne? Wir reden immer über diese Bestandsaufnahmen, diese kurzfristige Situation von Rennen zu Rennen, ja, weil es ja nun mal auch so ist. Also im Endeffekt wird ein Formel-1-Rennen natürlich als das jeweilige Rennen bewertet, die Situation, wie sie gerade ist, irgendwo nach der Situation, in der wir gerade sind. Und da hat sich Max Verstappen wirklich nach vorne gefahren. Obwohl am Freitag, muss man sagen, vielleicht um Yuki Tsunoda auch nochmal ganz kurz reinzubringen, da war Tsunoda gar nicht so weit weg von Verstappen. Da hat sich Verstappen auch noch gar nicht so wohl gefühlt im Auto mit diesen ganzen Updates. Aber, und ich glaube, das ist eigentlich das, was ja am Ende die Spreu vom Weizen auch bei Red Bull immer trennen wird, ist diese Veränderung des Setups zum Samstag. Gianpiero Lambiase, Max Verstappen, die Ideen, die sie wälzen und das, was sie dann noch umsetzen, das bringt dann aber den Teamkollegen auch immer in die Schwierigkeiten. Ja? Also Yuki Tsunoda, dieser Crash am Samstag, dieser wirklich heftige Crash in der Todeskurve von Roland Ratzenberger, der schockierend war, muss man sagen. Ich habe auch Bilder gesehen von Fans, die das aufgenommen haben, da sah es noch schlimmer aus eigentlich. Das war auch ein bisschen darauf zurückzuführen, dass sich Tsunoda auf einmal gar nicht mehr wohl gefühlt hat im Auto. Das Auto komplett überfahren musste, wie er selber sagt, der Held sein wollte und dann halt gecrashed ist. Am Ende trotzdem noch in die Punkte geschafft, der Japaner. Aber um wieder den Twist zu Max Verstappen zu bekommen, das, was Verstappen natürlich ausmacht, ist genau diese Setup-Veränderung dann in Perfektion umsetzen zu können. Ein super Quali-Ergebnis einzufahren und im Rennen dann auch da zu sein mit seiner individuellen Klasse, die er nun mal einfach zweifelsohne hat. Boah, also das ist halt was, das ist eine echte Waffe, ne? Weil damit kannst du in gewisser Weise ja auch die Konkurrenz ein bisschen in die Irre führen an verschiedenen Rennwochenenden, wo du vielleicht generell schon so ein bisschen ein besseres Gefühl hast. Dann sagst du halt, okay, am Freitag testen wir was aus, weil dann switchen wir wieder zum Samstag auf das Setup, was wir uns eh schon ausgedacht haben. Und dann bist du plötzlich wieder ganz vorne mit dabei. Also das ist so auch von dem Psychospielchen her, glaube ich, sowas, was man definitiv nutzen kann im Laufe der Saison.
Ich glaube, das ist eben die große Stärke von Red Bull. Wir haben uns ja letzte Woche auch drüber unterhalten, eben dieses Thema zwischen Updates und wann diese Updates wirklich zünden, weil sie dann in diesem Setup integriert sind. Und das ist ja in den letzten Monaten und in der letzten Saison sehr oft dann doch eine sehr große Zeitspanne gewesen teilweise, bis so ein Update gezündet hat. Und das ist vielleicht noch der große Vorteil und die große Kunst, die Red Bull da hat, eben so ein Update direkt ins Setup umzumünzen mit viel Arbeit. Und du hast es gerade gesagt, da sitzen die Beteiligten, glaube ich, wirklich sehr intensiv immer dran, das dann noch zu verbessern. Und ja, die Frage ist natürlich, wie weit kann man oder gibt das Red Bull auch die Möglichkeit zu sagen, wir können da ein bisschen mitspielen, wir können am Freitag ein bisschen experimentieren, um Samstag dann auf dem Punkt da zu sein. Ich traue es ihnen definitiv zu. Ich glaube auch Max Verstappen ist jemand, der da sehr akribisch ist, sein ganzes Umfeld. Es wird da sehr akribisch dran arbeiten und ist aber dann natürlich eben, und wir haben es leider leidvoll dann gesehen mit dem Crash von Yuki Tsunoda, für den Teamkollegen dann oft problematisch, weil jetzt gerade, wo du sagst, wenn ich so ein bisschen zurückblicke, diese Entwicklung, dass der zweite Fahrer, sei es Perez gewesen, freitags immer sehr, sehr nah dran schien und dann am Samstag komplett durchgekracht ist, das würde das natürlich erklären, weil ich glaube jetzt nicht, dass auch ein Sergio Perez und auch ein Yuki Tsunoda nicht von Freitag auf Samstag das Autofahren verlernen. Da scheint sich dann doch noch ein bisschen was am Auto zu tun und das dann wahrscheinlich meistens zugunsten von Max Verstappen.
Ja, und ich glaube, das hat auch gar nicht so viel damit zu tun, dass das Auto dann quasi auf Verstappen eingestellt wird. Das ist dann vermutlich dann auch so diese Mischung aus dem, was Alex Albon mal gesagt hat, dass Verstappen einfach in der Lage ist, dieses spitze Auto dann auch zu fahren und diese Setup-Veränderungen ein Stück weit natürlich ultra aggressiv sind, die man vornehmen muss, um das Auto in diese Spitzenregion zu bringen. Und man darf damit natürlich auch Tsunoda, Perez, Lawson jetzt nichts absprechen an Talent oder an Können, aber ich glaube, es ist einfach da, dieser Max-Faktor auf eine ganz andere Art und Weise, und deswegen glaube ich, weil es einfach keinen Fahrer gibt im Grid, wie Max Verstappen. Also vielleicht am ehesten noch Fernando Alonso, glaube ich, der so ungefähr in diese Richtung des Rennfahrens wie Max Verstappen geht. Also vielleicht wäre das bei dem noch der wenigste Unterschied von Freitag zu Samstag, weil Alonso sich da auch eigentlich sehr gut drauf einstellen kann. Aber ich glaube, dass jeder andere, egal ob die jetzt nach Tsunoda einen Lindblad reinsetzen würden, selbst Norris wird sich da schwer tun. Piastri könnte ich mir auch vorstellen, das müsste man mal sehen, wie gut der sich darauf einstellen kann. Aber ich glaube, grundsätzlich ist es so, dass egal wer daneben sitzt, wenn diese Setup-Veränderungen kommen und das Fahrverhalten des Autos sich so aggressiv ändert, wird jeder gegen Max Verstappen den Kürzeren ziehen und eigentlich auch immer schlecht aussehen.
Ja, also Max Verstappen, er hat ja im Endeffekt am Wochenende vorher ja unter dem Namen Franz Herrmann gezeigt, dass er jemand ist, der sofort in ein Auto einsteigen kann und das dann super schnell bewegen kann. Er ist ja da mit einem GT3 und ich möchte dieses Fass jetzt von Rekord oder so gar nicht aufmachen. Da gab es ja zwischen GT3-Fahrern und Max Verstappen sogar irgendwelche kleinen Twitter-Fädelchen. Aber es zeigt ja nichtsdestotrotz, dass Max Verstappen jemand ist, der in ein Auto einsteigen kann und der das relativ zügig dann am Limit bewegen kann, egal. Und das ist eben das, wo ich auch Fernando Alonso so ein bisschen sehe, der ja auch in der WEC, in der IndyCar immer sehr, sehr gut mit neuen und anderen Autos auch funktioniert hat. Und das ist eine Besonderheit. Und ich glaube eben, dass, und da gibt es ja dieses Reel, wo Jos Verstappen mit Max zusammen mal mit so einem Renault RS01 ins Spa gefahren ist, wo dann gesagt wurde, das ist der Moment, wo ihm klar wurde, da er hat ein Monster erschaffen. Und das ist auch das, was ich so bei mir im Bekanntenkreis gesagt habe, dieser Mann, Max Verstappen, der ist einfach ein Monster. Und das macht ihn dann eben aus. Und ich glaube auch, dass er eben in der Lage ist, dieses Aggressive, diese Spitze und vielleicht auch dieses auf die Spitze getriebene Setup von Red Bull, um einfach mit McLaren mitzuhalten, um einfach vorne dabei sein zu können, dass er es eben beherrschen kann. Und das macht ihm, glaube ich, so schnell keiner nach. Und diese Vergleiche, die du gerade aufgemacht hast, Lando Norris, Piastri, das wäre für mich auch sehr spannend, das einfach mal zu sehen, wie das sich dann ausgehen würde im selben Auto, vielleicht eben auch in einem nicht so guten Auto, weil Max Verstappen da eben doch nochmal so eine Besonderheit hat, die ich jetzt erstmal keinem anderen absprechen möchte, aber Max Verstappen zeigt sie nun mal eben auch und das finde ich schon besonders und da muss ich dann auch leider wieder so eine Lobeshymne auf ihn singen, auch wenn viele da jetzt vielleicht wieder abschalten werden.
Dann kommen wir doch zum eben angesprochenen Alexander Albon, weil der ist an diesem Wochenende tatsächlich auch einer der großen Gewinner. Man könnte Williams eigentlich auch generell sagen, weil wenn man sich die Rundenzeiten ansieht, wenn man sich den Rennverlauf ansieht, wenn man sich die Qualifikation ansieht, also eigentlich wäre es schon fast unfair, nur Alex Albon zu nennen. Ich würde ihn aber trotzdem ein kleines Müh über Carlos Sainz setzen, weil ich glaube, die Gefahr, dass es für Albon in Richtung Sainz kippt, gerade so extrem groß ist. Und ja, Sainz ist auch so ein bisschen durch die Strategie ins Hintertreffen geraten, durch die Situation mit dem Safety Car. Aber umso wichtiger ist es für Alex Albon, das halt nach Hause gebracht zu haben. Auch noch diese hakelige Situation mit Charles Leclerc am Ende des Rennens gehabt zu haben, da ruhig zu bleiben, nicht in Panik zu verfallen. Ich kann auch jede Kritik von ihm verstehen, ne, dass er sich natürlich auch fragt, okay, weil Hamilton durchgeschlüpft ist, also hätte man da nicht auch sagen müssen, Hamilton muss den Platz quasi zurückgeben. Ich finde, da gibt es echt Argumente für, da gibt es Argumente gegen, weil wenn wir das jetzt mal abziehen, wenn wir mal davon ausgehen, dass Hamilton nicht durchschlüpft, dann wird Albon halt Vierter und das ist ein bombastisches Ergebnis. Der ist zwischendurch auf Platz 3 gewesen. Diese Entwicklung von Williams in den letzten Wochen, hat das selber auch bei Sky Deutschland gesagt, dass sie ja verschiedene Balance-Elemente verändert haben und gesagt haben, okay, wir kommen jetzt in diesen konstanten Bereich, wir kommen jetzt in diesen Bereich, wo es wirklich darauf ankommt, auf vielen Strecken erfolgreich zu sein und das dann auch hinbringen zu können. James Fowles hat vor der Saison gesagt, man hat mit Albon und Sainz das beste Fahrerduo der Formel 1, da haben wir so ein bisschen drüber geschmunzelt, aber für das, was Williams braucht, ist dieses Fahrerduo vermutlich das beste Fahrerduo der Formel 1. Also, ja, Albon, das kleine bisschen über Carlos Sainz. Sainz möchte ich nichts wegnehmen, also wirklich gar nichts wegnehmen und Williams als Team generell nicht. Aber das war trotzdem, finde ich, als isoliertes Wochenende betrachtet, das, was Albon auch bringen musste. Sainz geschlagen im Rennen und auch da natürlich wieder in Sachen Punkte ein bisschen was gut gemacht oder ausgebaut auf ihn und verhindert, dass das Momentum jetzt zu weit in Richtung Carlos Sainz dreht.
Ja, Alex Albon ist für mich mit einer der größten positiven Überraschungen dieser Saison, weil ich ehrlicherweise davon ausgegangen bin, so diese Entwicklung, die er schon so ein bisschen hatte, als Colapinto ja letztes Jahr im Williams saß, dass er da untergehen wird vielleicht sogar und sich dann auch so ein bisschen an seinem eigenen Ehrgeiz, das hat man ja immer so ein bisschen an seinen Funksprüchen gemerkt, da vielleicht aufhängen wird, aber er hat dieses Wochenende wieder famos gelöst, er hat Carlos Sainz auf der Strecke dann am Ende geschlagen, sicher, Carlos Sainz war einer der unglücklichen Seelen, die sehr früh zum Boxenstopp gekommen sind und dann durch das VSC eben ja mehr oder weniger abgestraft wurden, aber Alex Albon hat es dann, wie du sagst, nach Hause gefahren, hatte eine wirklich eine blöde Szene, wo es echt hätte nochmal schief gehen können für ihn, wo er von Charles Leclerc so ein bisschen ins Kiesbett geschickt wird und das ist dann eben der Punkt, da war keine Auslaufzone, da war Kiesbett und da kannst du das Auto auch schnell mal wegdrehen oder eingraben und er ist da rausgekommen, musste Hamilton ziehen lassen, hat aber dann eben, ist dran geblieben an Leclerc, der hat ihm dann den Platz aus Teamorder zurückgegeben, weil man bei Ferrari wahrscheinlich schon wusste, dass das eine Strafe nach sich ziehen wird. Gut, jetzt kann man natürlich diskutieren, der Punkt Hamilton ist durchgeschlüpft. Ich habe mich da sofort immer an Christian Nimmervoll erinnert gefühlt, der ja immer sagte, im Reglement ist halt gesagt, die Strafe geht halt um das Vergehen und nicht um die die Stärke dessen, was du dadurch verursachst. Und am Ende des Tages, ja, klar, Hamilton ist durchgeschlüpft, aber wenn du das jetzt bewerten möchtest, wird halt schwer. Von daher bin ich damit fein und ich glaube auch, mit so ein bisschen mit einer Mütze Schlaf wird Alex Albon damit fein sein, weil Platz 5 mit dem Williams vor dem eigenen Teamkollegen, vor wirklich Autos auch, die eigentlich schneller sein sollten als der Williams, das ist schon richtig gut und das zweite Mal in Folge. Also es zeigt, Williams war keine Eintagsfliege. Man macht da vieles richtig. Und dieses Duo scheint eben dann doch zu funktionieren. Carlos Sainz wird jetzt natürlich sich so ein bisschen nochmal vielleicht mehr aufgefordert fühlen, da nochmal Gas zu geben, was für Williams natürlich auch nur gut sein kann, weil wenn die Fahrer sich gegenseitig so pushen, und ich denke, das werden sie, weil da wird keiner der Zweite sein wollen, und diese Teamergebnisse dann kommen und dann ist Williams wirklich ein absoluter Geheimfavorit dieses Jahr und wer weiß, ob wir dann vielleicht in einem Chaosrennen, wenn vielleicht ein bisschen was passiert, auch mal Williams auf dem Podium sehen, denn das wäre auch wirklich richtig cool. Alex Albon war schon ewig nicht mehr auf dem Podium, Carlos Sainz, gut, der kennt das noch ein bisschen besser, aber der möchte da auch wieder hin und dann sind vielleicht auch die Stimmen, die Carlos Sainz zum Beispiel gesagt haben, dass er mit dem Wechsel ins tiefe Mittelfeld abrutscht, verstummen dann auch. Von daher, und für mich als Formel-1-Fan, der halt mit Williams als Top-Team aufgewachsen ist, kann ich nur sagen, würde ich es ihnen von Herzen gönnen, da wieder vorne anzuklopfen. Also von daher für Williams, und da würde ich dann auch sagen, können wir Williams und beide Fahrer und das ganze Team nehmen, absolutes Gewinnerwochenende und absolute Gewinner dieses Wochenendes und bisher auch der Saison.
Ja, auf Platz 5 stehen sie aktuell in der Konstrukteurswertung mit 51 Punkten. 2024 hatten sie nach 7 Rennen noch keine Punkte. Also da sieht man auch mal, was die sich innerhalb eines Jahres aufgebaut haben. Du sagst, in einem Chaosrennen traust du es Williams mal zu, aufs Podium zu fahren. Glaubst du nicht, dass sie mit den Entwicklungsschritten, die man vielleicht dieses Jahr noch machen kann, ich kann mir halt vorstellen, dass Williams so ein Team ist, was vielleicht noch ein bisschen länger an 2025 arbeiten wird, weil man eben noch diese Podiumsergebnisse vielleicht einfahren könnte, weil man mit den richtigen Schritten da auch noch viele Punkte gut machen kann im Mittelfeld und auch diese, ja, ich sag mal, Vormachtstellung als Best of the Rest im Grunde manifestieren kann, dass man nicht aus eigener Kraft sogar mal aufs Podium fahren könnte in diesem Jahr? Oder glaubst du, es braucht da dann doch schon ein bisschen Chaos?
Ich glaube, es braucht zumindest irgendwas Unvorhergesehenes, weil wir haben unter normalen Umständen nun mal die Plätze 1 und 2 mit McLaren belegt, sage ich jetzt einfach mal, natürlich kann sich das noch verschieben, wir haben mit Max Verstappen und George Russell zwei, die eigentlich diese Saison wirklich die Podien immer mit abgreifen, ich glaube, es wäre schon sehr, sehr schwer, aber nicht unmöglich mit einer guten Qualifikation und was steht uns voraus? Monaco. Also wenn du jetzt in Monaco wirklich eine Fabelrunde erwischt und einer von den beiden stellt das Auto vielleicht auf Platz 3 oder so, dann wäre das sicher möglich. Oder generell auf einer Strecke, wo Überholen vielleicht nicht so einfach ist, wie zum Beispiel in Ungarn oder so. Aber ich glaube, es müsste schon einiges zusammenkommen. Vielleicht nicht ein absolut brutales Chaosrennen, aber es müsste vorne was passieren, irgendwie vielleicht auch ein Crash zwischen zweien oder so. Dann wird man natürlich die erste Adresse sein, die sowas abstauben kann, wenn diese Entwicklung weiter so hält und die anderen Teams aus dem Mittelfeld da eben nicht nachkommen können. Aber wir haben ja auch, und da werden wir trotzdem bei den Verlierern drüber sprechen, mit Aston Martin zumindest ein Team, was zumindest mal angedeutet hat, dass die auch vielleicht wieder vorne mitfahren könnten. Aber ich glaube, es sieht für Williams sehr gut aus und ich traue es ihnen definitiv zu, wenn sich die Gelegenheit bietet, da mal abzustauben.
So, und jetzt kommen wir zu zwei Fahrern, die wir noch bei den Gewinnern reingesetzt haben. wo man, glaube ich, viel Diskussionsstoff mitbringt. Also da könnt ihr euch auch gerne in unseren Gruppen drüber austauschen, wie ihr das findet, was ihr dazu sagt oder unter unsere Social-Media-Kanäle. Alles findet ihr in den Shownotes, wie ihr da hinkommt. Fangen wir mit Nummer 1 an, ist Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, Vierter geworden, allerdings von Platz 12 vorgefahren. Also die Qualifikation am Samstag war wirklich grauenhaft für beide Ferraris. Und im Rennen kann man schon diskutieren darüber, dass er natürlich arg profitiert hat vom Safety Car, dass er arg davon profitiert hat, dass Charles Leclerc wirklich eine sehr, sehr vermaledeite Strategie bekommen hat von Ferrari. Bei Charles Leclerc müssen wir im nächsten Take reden. Auch da ist es kontrovers, auch da werden wir verstehen, dass es den einen oder anderen da draußen gibt, der das nicht richtig finden wird, was wir sagen werden, aber so soll es ja auch sein. Und Hamilton ist trotzdem ein Gewinner an diesem Wochenende, weil das erste Heimrennen für Ferrari, dann auch da zu sein im Rennen, das, was ihn auszeichnet, diese Situation von Albon und Leclerc auch zu nutzen für sich und da durchzugehen und zu sagen, ja, okay, dann ist das halt meine Position, dann ist das meine Erfahrung, dann ist das das, was ich mitbringen kann. Er wirkte generell auch ein bisschen positiver an diesem Wochenende, was Ferrari angeht. Man weiß natürlich nicht, ob das irgendwie so mehr oder weniger Zweckoptimismus ist oder ob er sich auch abgrenzen möchte ein bisschen von Charles Leclerc, der ja eher der Pessimist ist in dem Team aktuell und Hamilton eher so als Optimist rüberkommt. Und da muss man halt sagen, ja, das ist ein maximiertes Ergebnis, ne? Also von 12 auf 4 vorzufahren, unabhängig von Strategie, unabhängig davon, das musst du ja auch trotzdem erstmal machen. So, und bei anderen Fahrern hätten wir auch gesagt, wahrscheinlich, wenn es jetzt ein Mittelfeldteam gewesen wäre, da wäre natürlich der Effekt noch ein bisschen größer gewesen. Also wenn jetzt, sagen wir mal, ein Alpine zum Beispiel von Platz 12 auf 4 vorgefahren wäre, dann haben wir gesagt, boah, krass, also Hammer. Ja, da müsste man das bei Hamilton eigentlich auch machen. Deswegen habe ich gesagt, komm Dennis, wir packen Hamilton auf die Liste der Gewinner, weil es für ihn ja jetzt auch absolut kein einfacher Stand ist, den er aktuell bei Ferrari für sich selber auch hat. Also er wird jetzt nicht irgendwie in Frage gestellt oder so. Oder das sind ja mehr die Leute wie ihr da draußen, die in unseren Gruppen dann auch schreiben, ja, glaubt ihr, dass Hamilton die Saison überhaupt dann beendet oder nach der Saison noch Ferrari fährt? Also ich glaube, das ist dann so mehr in unseren und euren Köpfen, diese Idee. Ich glaube, bei Ferrari selber ist man da sehr, sehr entspannt. Ja, und festzuhalten ist, Hamilton hat ein super Ergebnis eingefahren.
Platz 4 von einem wirklich eigentlich desaströsen Startplatz. Absolut, ja, das ist eben das. Klar, wenn man jetzt sagen würde, ist das von der reinen Leistung her und von der Qualität seines Rennens jetzt oder von den Umständen her, dann ist es immer schwer zu sagen, ist ein Gewinner. Aber wenn wir dieses Rennsonntag nehmen, eben diese Vorteile, die er für sich genutzt hat, und das muss man ja auch immer sagen, so ein bisschen, wenn du Glück hast oder so, du musst das erstmal für dich nutzen, du musst das erstmal nach Hause fahren. Und er hat es in allen Situationen. Er hat ja auch gute Manöver gezeigt. Ich erinnere mich da an sein Duell mit Kimi Antonelli. Er hat Charles Leclerc im Endeffekt am Ende dann auch noch überholt. Klar, dieser war auf ganz, ganz gebrauchten Schlappen unterwegs und ein wahrscheinlich einfaches Opfer in dem Moment. Er hat auch diese Situation ausgenutzt und das kann Lewis Hamilton ja wie kein Zweiter. Der scheint das ja förmlich zu riechen, wenn vor ihm zwei in eine Kurve gehen und er weiß, ich gehe da am Ende vielleicht als Erster von den dreien raus. Wir hatten das Ganze, glaube ich, in Miami, wo er auch wieder fast zwei überholt hätte. Wir hatten das damals in Silverstone ganz prominent und jetzt auch wieder. Er hat dieses Duell, und ja, ist für Alex Albon natürlich super schade, aber er hat genau abgewartet, hat das dann ausgenutzt und für sich dann nochmal zwei Plätze im Endeffekt rausgeholt, wenn wir dann noch das Überholmanöver später an Leclerc dazu rechnen. Und von daher ist er ein Gewinner dieses Wochenendes. Sicher nicht in dieser klassischen Form, wie es jetzt zum Beispiel Max Verstappen ist, aber er hat Ferrari beim Heim-Grand Prix im Endeffekt auch so ein bisschen die diese Tifosi-Ehre gerettet. Ich glaube, mit Platz 4, da kann man ganz versöhnlich abschließen. Wenn es jetzt wirklich keine Punkte gegeben hätte oder ein wesentlich schlechteres Ergebnis, wäre die Stimmung da, denke ich, auch ganz anders gewesen. Er hat sich am Ende dann natürlich nochmal sehr volksnah gezeigt und mit den Tifosi da gejubelt. Das ist halt Lewis Hamilton, der weiß das genau zu spielen, der weiß genau, wie er das jetzt machen muss und von daher würde ich ihn auch, ohne mit der Wimper zu zucken, erstmal in diese Kategorie einsortieren, wenn auch natürlich man drüber reden muss, dass es natürlich auch noch nicht das ist, glaube ich, was Ferrari am Ende des Tages möchte, es ist auch nicht das, was Lewis Hamilton wirklich möchte, aber es war ein wichtiger Schritt, gerade eben aus diesem Loch von der Qualifikation und wir haben ja wieder auf unserem Discord die Qualifikation zusammen geschaut und wir haben da auch mit Anthony einen sehr großen Ferrari-Anhänger, der da wirklich gebeutelt aus diesem Watch-Together gekommen ist, als es plötzlich nicht mal mehr für die Q3 reichte und von daher Ergebnismaximierung, alles getan, was man eigentlich tun muss, Lewis Hamilton.
So, und dann kommen wir zu dem Fahrer, der für die größten Diskussionen aktuell bei uns, vor allem in der Telegram-Gruppe, sorgt. Das ist Lando Norris. Also es geht ja hin und her und wir wurden ja auch schon kritisiert dafür. Ja, zu Recht, zu Unrecht, das liegt halt immer im Auge des Betrachters. Wir haben ihn ja auch schon mal bei Rennen als Verlierer abgestempelt, wo einige gesagt haben, ja, aber. Ja, und heute haben wir uns dazu entschieden, nach langen Diskussionen tatsächlich, also das war der Fahrer, wo wir noch eine Nacht drüber schlafen mussten, ihn zum Gewinner zu machen. Ja, er ist einer der Gewinner an diesem Wochenende. Gar nicht mal unbedingt von der Gesamtleistung her, glaube ich, weil die Qualifikation war überhaupt nicht gut. Der Fehler in Sektor 2 darf ihm so nicht passieren. Das ist erneut tatsächlich ein Fehler, der sehr kostspielig war. Also von Platz 4 auf Platz 2 vorzufahren, ist erstmal sehr gut. Was ihn aber in meinen Augen dann doch zum Gewinner gemacht hat, waren gute Duelle und waren gute Situationen gegen George Russell und vor allem gegen Oscar Piastri. Und das in einer Situation, wo natürlich man sagen kann, ja, aber Piastri hatte 11 Runden ältere Reifen, die schon abgenutzt waren. Ja, man hat aber diesen Call sehr bewusst gemacht, auch ihn nicht nochmal reinzuholen, dass man ihn hätte reinholen können und auch keine Teamorder zu setzen und auch keine Anordnung zu geben, jetzt die Plätze zu tauschen. Jetzt hatten wir Situationen von Lando Norris, gerade in diesen Situationen, wo er sich gegen Max Verstappen zum Beispiel nicht gut angestellt hat, wo er auch von Oscar Piastri in Monza letztes Jahr bereits abgekocht worden ist, wo ihm genau das gefehlt hat, wo wir gesagt haben, ja komm Lando, jetzt setz dich da auch mal durch. Ja? Und viele missverstehen ja das, was wir sagen, was vor allem aber ich sage, Lando muss es drauf ankommen lassen, dass es knallt in diesen Momenten. Es geht mir nie darum, bitte versteht das endlich mal, dass es wirklich knallen soll und dass es wirklich crashen muss, sondern wenn es drauf ankommt, dann passiert es halt, weil Norris das so gut gemacht hat. Und genau das hat er gemacht. Dieses Duell gegen Oscar Piastri war genau richtig gesetzt, war genau richtig exekutiert und war genau das, was es gebraucht hat, glaube ich, auch in diesem Zweikampf zwischen den beiden. Piastri hat wunderbar mitgespielt. Gar keine Frage. Aber die Vorbereitung von Norris war perfekt, die Umsetzung war perfekt. Und wenn wir darüber reden, dass es wichtig ist, diese Nadelstiche auch gegen seinen Teamkollegen zu setzen, der vielleicht auf dem Papier insgesamt schneller war, der natürlich gebeutelt war durch die Strategie, die man sich bei McLaren ausgesucht hat, man hat sich unter Druck setzen lassen von Ferrari. Wir sprechen gleich im zweiten Abschnitt auch noch über Oscar Piastri, weil der ist tatsächlich auch in gewisser Weise ein Verlierer an diesem Wochenende. Also auch da versuchen wir, auch diese Seite zu sehen. Hat Norris das perfekt gemacht. Am Ende zweiter Platz für ihn und das war das maximale Ergebnis, hat er selber nach dem Rennen auch gesagt. Aber ich habe genau das gesehen, was ich mir so sehr wünsche von Lando Norris, dass er in diesem Moment da ist, dass, wie gesagt, wenn es drauf ankommt, kommt es drauf an, dass sie sich berühren. Aber das hat er gut gemacht, hat er richtig, richtig gut gemacht.
Ja, es waren eben diese Duelle, das war auch so ein bisschen mein Tenor, die mir eine Besserung gezeigt haben zu diesen Kritikpunkten, die sind natürlich auf einem sehr hohen Niveau, das möchte ich auch nochmal sagen, die wir in den letzten Wochen hatten. George Russell hat er da, nachdem ich auch schon wieder dachte, oh, das könnte knifflig für ihn werden, hat er da mit einem sehr guten, aber sehr harten Manöver gelöst, in der, ich glaube, Villeneuve-Kurve heißt sie ja, also in dem, wo auch Yuki Tsunoda am Samstag seinen Unfall hatte, wo er da außen reingeht und das wirklich famos macht. Gegen Oscar Piastri hat er eben mal den Ellbogen ausgefahren, sicher. Piastri hatte die gebrauchten Reifen, Piastri hat da auch bestimmt mitgespielt, obwohl ich finde, er hat auch trotzdem ihm gezeigt, ja, jetzt akzeptiere ich das, aber beim nächsten Mal nicht mehr. Der hat so ein bisschen doch nochmal rübergezuckt und das noch eng gemacht, aber Lando Norris hat eben hat's durchgezogen und das ist das Wichtige. Ich glaube, das sind eben diese Punkte, wo er sich zeigen muss, gerade jetzt, wo es sich ja andeutet, dass wir zwischen Piastri und Max Verstappen wirklich einen Kampf bekommen könnten, der so ein bisschen zum Kampf der Giganten wird, möchte und muss Lando Norris alles dafür tun, eben nicht abzufallen, sondern an den beiden dran zu bleiben und das zu einem Dreikampf zu machen. Und wenn er mit den beiden kämpfen will, dann muss er härter werden. Dann muss er, wie Kevin es gerade gesagt hat, dann muss er reinhalten und auch mal was in Kauf nehmen. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn man sagt, du musst reinhalten und den Crash in Kauf nehmen, heißt das ja auf der anderen Seite aber auch, dass du in vielen, vielen Fällen eben nicht crasht, weil der Gegner ja zurückzieht, weil der dann merkt, okay, ich habe hier jetzt keine Chance, ich kann das mit dem nicht machen. Und genau das muss Lando Norris machen, weil er hat da zwei absolut harte Gegner, die es in den letzten Wochen gezeigt haben, wie man überholen muss, gerade jetzt in diesen Zeiten, wo du ja, oft in den Rennen vielleicht auch nicht mehr die Möglichkeit hast. Und dann musst du solche Manöver setzen, wenn sie sich bieten. Und das hat Lando Norris gezeigt. Sicher, es war eine erste Kostprobe und er muss da nachgehen. Er muss das manifestieren. Er muss zeigen, dass er eben diesen Kampf annehmen möchte. Aber ich glaube, es war schon mal ein gutes Zeichen. Und am Ende hat er, natürlich strategisch bedingt, natürlich wegen den Umständen, hat er aber Oscar Piastri geschlagen, das erste Mal seit einigen Wochen. Und das war, glaube ich, auch sehr wichtig für ihn. Und von daher, denke ich, kann man ihn trotzdem am Ende, wenn man das Wort Gewinner jetzt nicht in seinem eigentlichen Wortlaut nimmt, sondern so ein bisschen als die Gewinner des Wochenendes, dann musst du Lando Norris da, oder kannst du Lando Norris da trotzdem einfügen. Ich bin sehr gespannt und ich freue mich da auch echt auf das Feedback, wie ihr das draußen seht und was wir dann so ein bisschen in unseren Kommentarspalten lesen, weil das ist nun mal ein Thema, das heizt alle auf, aber das ist ja auch das Tolle und ich glaube, wenn man da mit Respekt und auf Augenhöhe diskutiert, dann kann man da, glaube ich, echt tolle Diskussionen zu diesem Thema auch wieder führen.
Ja, absolut. Und es geht ja auch so ein bisschen immer nicht um Gewinner. Du hast es auch schon gesagt, Gewinner im Sinne des Gewinnens, weil es kann ja nur einer gewinnen in der Formel 1, sondern das, was du mitnimmst nach so einem Wochenende. Und ich glaube, das war für Lando Norris extrem wichtig, genau diesen Moment mitgenommen zu haben, eben weil Piastri zwei Momente hatte, wo er zwar gut mitgespielt hat, aber der Verlierer war. Ja, einmal gegen Max Verstappen beim Start und später gegen Lando Norris dann im Rennen. Und deswegen nehmen wir uns jetzt mal eine kurze Pause, lassen die Gewinner hinter uns und ihr könnt natürlich auch gerne eure Gewinner uns mitteilen über unsere Social-Media-Kanäle, in unseren Gruppen. Interessiert uns wirklich sehr, wen ihr da auf eurer Liste habt. Und kümmern uns dann im nächsten Abschnitt um die Verlierer, die vielleicht mit einem etwas schlechteren Gefühl zum großen Preis von Monaco reisen. Das ist ja der Heimatort vieler Formel-1-Fahrer, für viele so quasi ein Heim-Grand Prix. Können zu Hause schlafen und mal gucken, wer vielleicht in der Nacht von Sonntag auf Montag schlecht geschlafen hat. Nicht nur in der Kolumne von Christian Nimmervoll auf formel1.de, sondern auch vielleicht sogar ganz physisch, weil etwas nicht so gut funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hat. Bleibt dran, hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de.
Musik macht Menschen unsterblich, aber hinter dem Glanz der Bühne beginnt die Dunkelheit. Machtmissbrauch, Gier, Lügen und Geschichten, die nie ans Licht kommen sollten.
And the shock news this morning is that ex-Beatle John Lennon has been shot dead in New York.
The singer Amy Winehouse has been found dead in her North London flat.
Tatort, Musik, Sex, Crime und Rock'n'Roll.
Hallo, ich bin Malte Asmus und in Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll gehe ich solchen Geschichten nach. Wir erzählen von den wahren Skandalen der Musikindustrie, von Machtspielen hinter goldenen Schallplatten, von zerstörerischen Beziehungen, von Geld, das Karriere macht und Leben ruiniert. Von Amy Winehouse bis Kurt Cobain, von Betrug und Korruption bis zu Gewalt und Mord.
Shakur was shot 4 times after leaving the Mike Tyson boxing match in Las Vegas.
Wir rekonstruieren, was wirklich geschah und fragen, wer trägt eigentlich die Schuld, wenn Ruhm gefährlich wird? Tatort Musik, Sex, Crime and Rock'n'Roll. Wahre Skandale, echte Verbrechen, Geschichten über Ruhm, Rausch und den Preis dafür, alles zu wollen. Abonniert Tatort Musik am besten schon jetzt im Podcatcher eurer Wahl und folgt uns auch bei TikTok und Instagram. Alle Links findet ihr selbstverständlich in den Shownotes. Wir hören uns.
Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter. Bleib immer auf dem Laufenden und folge uns bei Twitter, Instagram und Facebook. Mehr Podcasts aus der weiten Welt der Musik findest du auf meinmusikpodcast.de.
Zurück bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Dennis Lewandowski und ich, Kevin Scheuren, analysieren für euch den großen Preis von Imola. Und kommen jetzt zur Sektion der Verlierer, die nicht ganz so glücklich aus Imola abgereist sind, weil sie vielleicht das Ergebnis nicht maximiert haben, weil es nicht in ihre Richtung lief oder weil vielleicht etwas nicht geklappt hat, was sie sich vorgenommen haben. Und da kann und muss man Oscar Piastri fast schon als Ersten nennen. Der sicherte sich zwar am Samstag die dritte Pole-Position seiner Formel-1-Karriere, aber konnte das nicht in einen Sieg ummünzen. Und das Dilemma begann eigentlich schon beim Start, denn sein Start war wirklich nicht gut. Er war zwar etwas besser als der von Max Verstappen, aber nicht so gut wie der von George Russell. Also hätte George Russell die Möglichkeit gehabt, sich schon neben ihn zu setzen, vermutlich wäre dann auch der Brite an ihm vorbeigegangen. Dann kam es aber zu der Situation in den Kurven 1 und 2, wo sich Piastri dann doch ein bisschen einfach hat übertölpeln lassen von Max Verstappen. Und das war dann im Grunde genommen genau das, was wir Lando Norris ja auch vor einigen Wochen schon vorgeworfen haben, dass genau diese Momente im WM-Kampf kostspielig sein können. Denn der Abstand von Oscar Piastri ist nach seinem dritten Platz auf 13 Punkte zu Lando Norris geschmolzen und 22 Punkte nur noch auf Max Verstappen. Das heißt, der WM-Kampf ist jetzt aktuell ein Dreikampf und Piastri hat die Möglichkeit nicht nutzen können, aus der Pole-Position dann auch das Maximum rauszuholen, den Sieg feiern zu können, um da auch nochmal sein Punktepolster aufzubessern. Zu seiner Ehrenrettung muss man sagen, die Strategie von McLaren war wirklich, wirklich verhunzt. Ja, also man hat sich davon treiben lassen, dass Charles Leclerc von Ferrari sehr früh reingeholt worden ist und da war eigentlich schon alles vorbei, weil ab dann bist du in gewisser Weise auch gefangen in dieser Strategie. Auch wenn es ein Virtual Safety Car gibt, ein Safety Car gibt, wenn du einmal quasi da drin bist. Ich finde gerade in diesem sehr, sehr engen Spitzenfeld ist das dann sehr teuer, ja, und war auch sehr teuer für Oscar Piastri. Dann gab es noch die Situation rund um das Duell mit Lando Norris, wo er sich, wenn wir das bei Lando Norris kritisieren, müssen wir das bei Oscar Piastri auch kritisieren, zwar mit 11 Runden verbrauchteren Reifen, aber trotzdem sich gegen Norris hat auch in gewisser Weise abkochen lassen, genauso wie er sich von Max Verstappen hat abkochen lassen. Also da vielleicht noch mit einem kleinen Sternchen dran, eben aufgrund der Reifensituation, wenn die auf gleichen Reifen gewesen wären, wissen wir nicht, wie es ausgegangen wäre. Man kann auch sagen, positiv, er ist bei beiden Situationen perfekt mit der Situation umgegangen, also hat genau die Tür so weit zugemacht, wie er sie zumachen muss, um sich nicht komplett vorführen zu lassen, aber es kam jetzt auch zu keiner Berührung. Und ich finde, das spricht auch für die Spitzenklasse, die Oscar Piastri da mitbringt. Gegen Max Verstappen insbesondere, glaube ich, Dennis, war es aber vor allem Lehrgeld. Lehrgeld, was er zahlen muss in der Situation ja auch, ist ja jetzt auch sein erster echter WM-Kampf. Und vielleicht ja sogar was, was er auch als Positives mitnehmen kann jetzt in die nächsten Rennen, das erlebt zu haben. Ein Learning, was er definitiv mitnehmen wird. Ja, aber trotzdem, er konnte seinen Vorsprung in der Weltmeisterschaft nicht ausbauen. Er konnte das Rennen nicht gewinnen, trotz Pole Position. Ja, und da muss man einfach sagen, wenn du von 1 auf 3 zurückfällst, gerade bei diesem engen Spitzentrio, ja, dann bist du im Grunde genommen, nach der Definition, die wir auch so ein bisschen hier anlegen, eher ein Verlierer dieses Wochenende.
Ja, aber vielleicht, und du sagst es gerade, kann er frei nach Arthur Spooner, der ja einst sagte, die Verlierer sind die wahren Gewinner, daraus eben diesen Schluss ziehen, weil ich muss immer noch sagen, weil das war ja auch ein Thema in unserer Telegram-Gruppe, dann, wo dann auch gesagt wurde, dann muss man jetzt auch Oscar Piastri kritisieren. Ja, er hat sich da vollkommen überrumpeln lassen in einer Situation, wo ich aber zumindest mildernd sagen möchte, ich glaube schon, dass zumindest jeder, oder ja, wie soll ich das beschreiben? Dass viele Rennfahrer und viele, die das auch vielleicht gesehen haben, die Situation von außen, eher da auf George Russell geguckt hätten. Und George Russell war ja nun mal auch eben der, der ganz nah dran war. Und Max Verstappen macht da eben so einen Jahrhundert-Move, mit dem du ja auch nicht rechnest. Ja, war natürlich ultra schwer für ihn. Und wie du sagst, er hat da Lehrgeld bezahlt. Er hat gesehen, gerade mit einem Max Verstappen muss ich immer rechnen. Und gerade auf solchen Strecken und gerade in so Duellen mit zwei Fahrern musst du irgendwo immer beide im Auge behalten. Und ich glaube, er hat Max Verstappen null auf der Rechnung gehabt. Null. Der hat er, glaube ich, erst kommen sehen, als er dann wirklich neben ihm war. Und gegen Lando Norris, ja, es war natürlich für ihn eine denkbar ungünstige Situation. Er hatte viel, viel Pech an diesem Sonntag eben durch Strategie, durch die Umstände, Safety Car, Virtual Safety Car. Das hat ihm schon zu Teilen die Chance genommen. Dann auch noch ein verhunzter Boxenstopp. Sein erster Boxenstopp waren ja, glaube ich, 3,6 Sekunden, weil das vordere rechte Rad da geklemmt hat. Und es lief einfach alles nicht zusammen. Und dann eben in diesem Duell mit Lando Norris, der ja schon vorher sehr interessanten Funkspruch auch angebracht hat, noch hinterm Safety Car, wo er sagte, ich sehe hier Oscars Reifen, die sind abgekaut, ich will jetzt hier nichts fordern, aber er soll zumindest nicht so hart gegen mich kämpfen. Und dann kam es relativ schnell dazu. Ich habe mich da jetzt auch nicht groß drüber gewundert, dass es so kam, weil ich das auch persönlich schon habe kommen sehen, dass Norris mit den neuen Reifen da großen Vorteil haben wird. Und ja, er hat... Und da finde ich, ist deine Einschätzung sehr gut. Er hat, glaube ich, in allen Manövern es zumindest geschafft, sich nicht zum, in Anführungszeichen, Deppen zu machen. Er hat immer so hart verteidigt, wie er konnte, ohne dass es zu einem Crash kam. Und ich weiß nicht, ob man ihm das jetzt als dann doch auch als so ein bisschen Furcht und ein bisschen Sorge im Duell, dass, wenn es das ist, dann sind wir dann irgendwann an einem Punkt, Lando Norris. Oder
Respekt.
Ja, Respekt wäre auch ein Punkt. Oder ist es diese Cleverness, vielleicht diese Alain Prost-Manier zu sagen, ich nehme die sicheren Punkte mit, weil ich will Weltmeister werden. Da bin ich mir ehrlicherweise noch unschlüssig. Da würde mich mal interessieren, wie du das siehst, Kevin.
Ja, das ist ein Lernprozess für ihn immer noch. Und also ich habe das auch gestern in unserem Livestream auf Formel1.de kam nämlich auch die Frage, ob das irgendwie Angst ist, wenn so ein Verstappen dann noch in den WM-Kampf kommt. Also das sehe ich gar nicht. Ich sehe keine Angst bei Oscar Piastri. Da ist der viel zu abgeklärt für und auch viel zu unemotional. Aber was der hat, ist Respekt für Leistung auf Augenhöhe. Das ist wie Max Verstappen. Die beiden sind sich da gar nicht so unähnlich und deswegen nehmen sie die Duelle natürlich auch anders. Und ich glaube halt schon, anders als Max Verstappen, dass Oscar Piastri noch ein bisschen mehr Respekt vor Lando Norris hat, weil er aber auch die Situation bei McLaren respektiert. Weil es ja auch wichtig ist, er braucht dieses Team noch. Es bringt jetzt keinem der beiden irgendwas zu crashen und sich dann im Zweifel irgendwie das Team gegen sich zu versammeln, weil dafür kommt eben noch der Konkurrent Max Verstappen daher. Das heißt, die brauchen sich auch noch gegenseitig. Und ich glaube, trotzdem ist es wichtig, bei aller Lobeshymne, die wir auf Oscar Piastri in den letzten Wochen auch immer gesungen haben, eigentlich hier im Podcast, muss man sagen, dass er Lehrgeld zahlt. Weil du wirst ja nicht Weltmeister ohne Lehrgeld. Und du wirst aber auch nicht Weltmeister, wenn du in einem WM-Kampf, also wenn du so gar keine Situation hast, wo man auch sagen muss, ah, da hat er vielleicht ein bisschen falsch reagiert, da hätte er vielleicht ein bisschen anders agieren müssen. Ich finde, das gehört einfach dazu. Das hat Verstappen ja auch gehabt im WM-Kampf gegen Lewis Hamilton. Ich finde, der hat da ja auch super viel Lehrgeld bezahlt. Man kann die beiden auch da, was das angeht, null vergleichen. Ne? Weil zwischen, also Imola, nehmen wir nur mal Imola als Beispiel. Das war ungefähr deckungsgleich die Situation 2021 mit Hamilton und Verstappen. Gut, da hat es geregnet, aber da hat Verstappen Hamilton wirklich also rüde rausgedrückt in Kurve 2. Ja? Mit Berührungen, mit allem, hat das komplett in Kauf genommen. Da ist Piastri ein bisschen anders. Da ist ihm, glaube ich, der generelle Respekt für die Situation auch wichtiger als Verstappen gegen Hamilton. Da muss man aber auch sagen, das war natürlich schon da eine sehr persönliche Nummer zwischen den beiden. Deutete sich langsam an, der Aufbau dann auch hin zu Silverstone. Also müssen wir die Geschichte jetzt nicht nochmal aufrollen, aber bei einigen ist bestimmt gerade schon die Zündschnur wieder am Brennen. Ja, und trotzdem darf dir das nicht zu oft passieren. Ja? Und das ist ja das, was Norris einfach zu oft passiert, vielleicht ein Stück weit. Und da bin ich jetzt sehr gespannt darauf, vielleicht gar nicht mal Monaco, weil ich finde, Monaco ist einfach so ein Ausreißerrennen. Das ist ja Barcelona. Barcelona, glaube ich, wird eher so der Gradmesser sein und der Lackmustest sein, wo Piastri steht nach so einer Situation. Wie schnell nimmt er das, hakt er das ab? Gibt es die Situation vielleicht in Barcelona auch nochmal, vielleicht anders geartet? Dann, glaube ich, werden wir sehen, an welcher Stelle sich Piastri sich gerade befindet in seiner persönlichen Entwicklung mit Hinblick auf die Formel-1-Weltmeisterschaft. Aber ich glaube, das gehört einfach irgendwo ein Stück weit dazu. Gehört auch bei Lando Norris dazu. Die Frage ist halt, was lernt man aus diesen Situationen? Was nimmt man mit für die nächsten Rennen? Und schafft man es, diese Situation so nicht mehr zu haben?
Ja, also finde ich gerade den Punkt, den du sagst, Barcelona, das wird sehr spannend zu sehen, weil Monaco könnte jetzt, glaube ich, echt sich mal komplett ausklammern aus der ganzen Geschichte, weil es ja auch nicht wirklich zu Duellen kommen wird. Aber Barcelona wird sehr, sehr spannend, ja.
Dann haben wir als zweiten Verlierer, wir hatten Lewis Hamilton bei den Gewinnern. Und auch da haben wir lange diskutiert, ob das wirklich passt, ob man das so werten kann. Und haben uns am Ende aber trotzdem dafür entschieden, das so zu werten, ist Charles Leclerc. Und bei Charles Leclerc binden wir aber Ferrari auch ein Stück weit mit ein, weil Ferrari an diesem Wochenende eigentlich grundsätzlich auch ein Verliererteam war. Das Ergebnis spiegelt das vielleicht nicht so wider, logischerweise, weil Hamilton wird Vierter, Leclerc wird Sechster. Aber dieser Samstag, ja, diese Qualifikation, furchtbar, wirklich. Also aus in Q2 für beide ist einfach peinlich. Das darf nicht passieren. Du kannst nicht von zwei Williams und zwei Aston Martin wirklich vorgeführt werden in der Qualifikation. Das geht so nicht. Und am Sonntag ist schon wieder am Funk bei Leclerc Feuerwerk, ja, weil diese Strategie, Leclerc so früh reinzuholen, ja gut, den Call machst du, entweder klappt es oder es klappt nicht. Also es hat deutlich nicht geklappt. Aber wir haben hinten raus natürlich dann wieder die Situation gehabt, dass Brian Borsi, sein Renningenieur, und er sich auch wieder am Funk hin und her gebettelt haben, als es darum ging, ja, in der Safety-Car-Phase, was ist jetzt hier? Nehmen wir nochmal Softreifen oder machen wir irgendwas? Und diese Panik in der Stimme schon wieder bei Leclerc. Dieser Voice-Crack auch, dass er ja auch Sorge hatte, dann aus den Punkten rauszufliegen. Ja, da muss man dann schon sagen, ist Leclerc, wie gesagt, Leclerc steht vielleicht einfach ein bisschen jetzt symbolisch als Fahrer für das gesamte Team Ferrari. Man kann es halt, ne, Leclerc/Ferrari, nennt es wie ihr es wollt. Ja, aber insgesamt, wenn du das dann vergleichst mit Hamilton auch, weil Leclerc war ja eigentlich das ganze Wochenende schneller als Hamilton. Ja, und der darf ja eigentlich niemals geschlagen werden. Klar, der hat dann diese Panikaktion ein bisschen auch gehabt gegen Alex Albon, Charles Leclerc. Ich finde, das kann man ihm ankreiden, muss man ihm ankreiden. Dadurch hat er im Grunde zwei Positionen verloren. Hamilton konnte durchschlüpfen. Also das willst du ja eigentlich auch nicht in der Situation, dass dein Teamkollege dann da durchschlüpft. Tja, das darf dir eigentlich so nicht passieren. Und deswegen haben wir uns dann auch entschieden, nach langen Diskussionen und hin und her, ja komm, packen wir Leclerc auf die Liste. Wie gesagt, ihr könnt für euch, wir können für uns Ferrari noch dazu packen, weil es eben strategisch nicht geklappt hat bei Leclerc. Aber gerade auch in diesem Duell gegen Lewis Hamilton, durch diese Situation mit Albon, wo er sich selber reingebracht hat, ja, gilt für mich Leclerc an diesem Wochenende eher als Verlierer.
Ja, ich habe vor allem langsam die Sorge, dass Charles Leclerc da wirklich so ein bisschen gebrochen wird in dieser ganzen Situation, weil es geht nicht wirklich vorwärts aktuell. Das ist ja das, was du gerade sagtest bei Ferrari. Man schafft es nicht, eben Williams und Aston Martin und sogar auch einen Alpine noch in der Qualifikation zu besiegen. Und das war eigentlich immer die Paradedisziplin von Ferrari. Sie haben mittlerweile sicher ein Auto, was im Gegensatz zu vorher mehr Rennauto ist als Qualifikationsauto. Sie hatten ja auch einige Jahre, wo sie in der Qualifikation regelmäßig Pole Positions geholt haben, unter anderem mit Charles Leclerc natürlich, und dann im Rennen gar nicht zurechtkamen. Das haben sie sicher zum Positiven verändert, aber es reicht noch nicht. Und jetzt kommt auch noch hinzu, dass die ja weiterhin strategisch zumindest fragwürdige Entscheidungen treffen. Immer wieder diese Probleme gibt, immer wieder das Gemecker mit Fahrern am Funk, und das hatten wir ja auch erst vor, ich glaube letzte Woche in Miami war es auch, wo Lewis Hamilton da am Funk gemeckert hat und sauer wurde, und diese Woche oder diesen Sonntag hatten wir es jetzt wieder. Charles Leclerc, du hast es eingangs gesagt, steht, ich glaube zu dem Zeitpunkt war er noch Vierter hinterm Safety Car oder Fünfter, Vierter, ne? Und ja, sagt am Funk, ich glaube nicht, dass ich es schaffe, hier in die Punkte zu fahren mit meinen Reifen. Also ein Pessimismus wirklich, und er hat ja auch gesagt, ich will nicht zu pessimistisch sein, aber der ihm nicht gut tut. Und was jetzt noch erschwerend hinzukommt, er musste einmal, und ich finde, das hat er wirklich gut gemacht und da hat er sich wirklich auch wenig von anmerken lassen, hinnehmen, dass in sein Königreich, was er sich aufgebaut hat, viele Ferrari-Fans sagen ja, es ist König Charles, ein ganz großer anderer König im Endeffekt Einzug gehalten hat. Und jetzt haben wir auch noch die Situation, nehmen wir da das Sprintrennen in China, nehmen wir jetzt auch mal wieder dieses Heimrennen, dieses erste Heimrennen in Imola, wo, auch wenn Leclerc eigentlich der Schnellere ist an den Wochenenden durchgehend, wo die Ergebnisse plötzlich Lewis Hamilton mehr oder weniger in den Schoß fallen und er ja ein bisschen abstinkt in der ganzen Geschichte. Und ich bin gespannt, wie lange er das so noch mitmacht, wie lange er da auch noch versuchen kann, halbwegs positiv zu bleiben, weil da finde ich, ist schon so ein bisschen der Weg, oder es wirkt so ein bisschen so, als ob Leclerc so diese komplette Positivität schon ein bisschen eingebüßt hätte.
Ja, das ist so, und man hat bei Leclerc auch tatsächlich das Gefühl, auch wenn du die Interviews und sowas ansiehst, dass eine gewisse Frustration einsetzt, dass eine gewisse Wut auch zu erkennen ist. Manchmal auch so ein bisschen Lethargie schon fast. Es geht einfach nicht voran für ihn. Und die Frage ist halt auch, in welche Richtung entwickelt sich Ferrari generell gerade? Ne? Das Auto wurde ja vielleicht sogar ohne Not, auch wenn es unterschiedliche Meldungen zu diesem Thema gab, in seiner Basis verändert. Ja, also man hat ja zu Saisonbeginn die Radaufhängung vorne verändert, ist in Richtung Red Bull gegangen damit. Jetzt gibt es Probleme auf der Hinterachse. Das bedingt sich ja auch irgendwo ein Stück weit alles gegenseitig. Letztes Jahr fährt Ferrari noch um Siege. Dieses Jahr fährt Ferrari um die goldene Ananas. Man wollte eigentlich das ganz große Ziel erreichen und Weltmeister werden. Davon ist man meilenweit entfernt. Man ist in China doppelt disqualifiziert worden aus verschiedenen Gründen. Fred Vasseur gibt keine gute Figur ab aktuell, finde ich. Greift die Presse an, dass sie ja polemisch ist, wenn sie wirklich offensichtliche Missstände auch anspricht bei Ferrari, wenn es auch um die Kommunikation am Boxenfunk geht. Ferrari entwickelt sich wieder auch so ein bisschen zu einer kleinen Clownshow eigentlich auch. Dazwischen hast du dann noch einen Lewis Hamilton, der sehr viel Aufmerksamkeit mitbringt, wo man natürlich drauf guckt, ob das funktioniert oder ob das nicht funktioniert. Ein Charles Leclerc, der dieses Ding jahrelang aufbaut und auch die Teamkollegen reihenweise dann vom Hof gejagt hat und im Grunde genommen der sein wollte, der die Früchte erntet. Der überlegt sich wahrscheinlich auch jetzt so, wie das weitergeht. Vielleicht schaue ich doch mal nach einer Option für die Zukunft, weil ich sag mal, normalerweise denken wir alle, der ist Ferrari for life, ja. Aber wenn du halt Titel gewinnen möchtest, dann ist Ferrari vielleicht gar nicht der richtige Rennstall, um Titel zu gewinnen. Also ich finde das ganz, ganz befremdlich, was da gerade bei Ferrari wieder passiert. Ich dachte eigentlich, man wäre auf dem richtig guten Weg. Man ist wirklich mit Fred Vasseur auch, hat die richtige Entscheidung getroffen. Es werden Strukturen aufgerissen. Es wird wirklich mal daran gearbeitet, Ferrari auf Vordermann zu bringen und in Richtung Weltmeistertitel zu boxieren. Das sah auch letztes Jahr gut aus. Da wird das Auto wieder komplett auf links gedreht. Plötzlich läuft gar nichts mehr. Die Balance ist Mist. Der Reifenverschleiß passt wieder nicht. Ja, die Boxenstops funktionieren. Das ist ja positiv. Ne? Das war auch die Jahre zuvor nicht immer so. Gut, aber das bringt ja auch keinen Titel. Das bringt ja auch keine Siege. Und das ist schon besorgniserregend, finde ich.
Ja, und wenn man jetzt auch mal, wie gesagt, nochmal Revue passieren lässt, wir hatten die Diskussion eben auch am Samstag im Watch Together, wo ich sagen muss, natürlich, Ferrari wird immer ein bisschen mehr kritisiert, steht ein bisschen mehr im Fokus, aber Ferrari kriegt es jetzt auch eben seit 2008 nicht mehr zusammen, da wirklich Weltmeister zu werden. Und ich glaube, man hat die zwei der besten Fahrer der Formel 1 hat man da in den Autos sitzen. Man hat, glaube ich, auch genug finanziellen und technischen Spielraum, um da wirklich was zu schaffen. Und es ist irgendwo immer so das eigene Unvermögen, was sie daran hindert. Und ich bin sehr gespannt. Ich kann mir eigentlich Charles Leclerc in keinem anderen Team vorstellen. Aber wie du gerade sagst, irgendwann wird er ja mal eine Entscheidung treffen müssen. Gehe ich diesen Weg jetzt hier weiter? Der wird ab 2026 vielleicht nochmal ein Stück schwerer, wenn dieses ganz komplette neue Reglement kommt. Und dann muss er zusehen, weil sonst, ich fand einen Vergleich, ich glaube, unter einem unserer YouTube-Videos war es, wo jemand sagte, Charles Leclerc könnte der neue Jean Alesi werden, so ein bisschen. Und ich finde den Vergleich tatsächlich relativ passend, weil er könnte dieser Unvollendete werden und ich glaube, er hat brutal viel Talent und ich glaube, er könnte dort vorne tolle WM-Kämpfe führen mit Verstappen, mit Piastri, aber es fehlt eben am fahrbaren Untersatz und ja, das muss man dann zu Ferrari schieben, aber er sitzt in diesem Boot, er hat sich dieses Boot selber ausgesucht, von daher würde ich dann auch sagen, Charles Leclerc leider an diesem Wochenende einer der Verlierer.
Dann kommen wir zu Aston Martin, die haben wir ja gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass wir sie auch eher in diese Kategorie packen würden. Dabei sah das in der Qualifikation ja richtig gut aus. Ja, man ist zusammen in Q3 gekommen. Alonso ging voller Selbstvertrauen in dieses Rennen am Sonntag. Ja, nur um dann zu bemerken, wenn die Strategie nicht sitzt und das Auto dann doch nicht schnell genug ist, um zu überholen, dann bist du am Arsch. Und er war wirklich sauer am Funk. Ja, er ist der unglücklichste Fahrer auf der ganzen verdammten Welt. Er ist an Tsunoda überhaupt nicht rangekommen. Er hat sich auf den Kopf geschlagen während einer laufenden Runde, weil er einfach nicht rangekommen ist an ihn. Also da merkt man halt auch diese ganzen Interviews, die er gibt, wo er immer so einen auf, wir gucken mal in der Zukunft und so und Adrian Newey ist jetzt da. Ich glaube, dass der Alonso, der im Auto sitzt, das Ganze ganz, ganz anders sieht, weil der möchte natürlich wieder auf die Podien, die er vor einigen Jahren noch eingefahren hat, auch mit Aston Martin. Man hat Updates gebracht, die haben auch funktioniert. Also die reine Pace von Aston Martin ist besser geworden. Das kann man festhalten. Das ist auch so. Und auch Lance Stroll hat das sehr, sehr, sehr gut gemacht. Sehr, sehr, sehr gut gemacht. Ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine.
Hat er sehr, sehr gut. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler.
Ja, top, top, top Spieler. Aber trotzdem das Ergebnis, Platz 11 für Alonso, Platz 15 für Stroll. Alonso ist jetzt im 7. Rennen in Folge ohne Punkte. Die Punkte, die Aston Martin geholt hat, hat alle Lance Stroll geholt. Und seit 12 Jahren wartet Fernando Alonso auf einen Sieg in der Formel 1. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. nochmal, rein von den Updates her, von der Pace her, hat Aston Martin den Schritt nach vorne gemacht an diesem Wochenende, aber bei der Strategie hat man es verkackt. Man hatte in den nötigen Situationen natürlich auch nicht das nötige Glück, das muss man auch festhalten. Aber es kann nicht sein, dass du so kapital aus den Punkten wieder rausfällst in einem Rennen, wo das Überholen so schwierig ist, wo es eigentlich fast schon einfacher ist, in die Punkte zu fahren, als nicht in die Punkte zu fahren. Ich meine, Pierre Gasly hat es auch selber verschissen, muss man sagen. Ja, also wenn wir dann den jetzt mal als Beispiel nehmen, können wir auch als Verlierer zählen eigentlich. Ja, ganz Alpine an diesem Wochenende im Grunde genommen. Von der Situation um Jack Doohan mal, Oliver Oakes, Flavio Briatore, Gasly, Colapinto, der gecrashed ist. Ja, aber lassen wir heute ein bisschen, weil wir letzte Woche so viel darüber geredet haben und es so offensichtlich ist. Aber du musst ja schon eigene Fehler machen, damit du da aus den Punkten rausfliegst. Und das ist Aston Martin ja kolossal passiert. Und demnach, finde ich, mit dem, was man angeboten hat am Samstag und dem, was man geliefert hat am Sonntag, ja, schwierig, sie da nicht zu den Verlierern zu zählen.
Ja, was ich tatsächlich ein klein wenig positiv sehen würde, nachdem wir uns ja gefragt haben, ob Fernando Alonso vielleicht innerlich aufgegeben hat. Du hast gemerkt, auch dieser Funkspruch, sobald er wieder Lunte riecht, dass was gehen könnte und sobald er da vorne mal so ein Red Bull oder ein McLaren in Augenweite hat, dann entfacht das Feuer doch schon wieder und er, ja, dann verfällt er dann leider eben in diese alten Muster und es ist ja irgendwo auch so, er ist mit, das muss man ja ganz ehrlich sagen, wirklich einer der Fahrer, der die unglücklichsten Karrieren hatte, ich glaube, im Vergleich zu seinem Können und zu seinem Talent. Ja, und an diesem Wochenende, es war eben so, Aston Martin hat mich in der Qualifikation brutal und positiv überrascht, war wieder wirklich, wirklich gut dabei. Beide Fahrer, das muss man auch mal sagen, also Lance Stroll, macht diese Saison, finde ich, auf der Strecke einen wesentlich besseren Eindruck als vorher. Ich weiß nicht, ob da nach Brasilien so dieser Tiefpunkt bei ihm erreicht war und er dann doch vielleicht so ein bisschen gemerkt hat, ich muss hier vielleicht ja so ein bisschen Motivation doch auch reinlegen. Das macht er aber, finde ich, doch sehr vernünftig und gut diese Saison. Ja, du hast es eben gesagt, er hat alle Punkte geholt. Ja, und dann macht man halt eine taktisch schlechte Leistung. Dann fehlt es auch dann irgendwo wieder an Tsunoda, wie du sagst, vorbeizukommen. Und es ist am Ende des Tages wieder ein Wochenende, was nichts wert war für Aston Martin. Ich bin aber trotzdem sehr gespannt, wie sie in den nächsten Wochen dann dieses Update weiterfahren werden. Ich bin sehr, sehr gespannt, muss ich dir ehrlich sagen, Kevin, ob Fernando Alonso in Monaco in der Qualifikation vielleicht eine Überraschung raushauen kann. Ob wir da vielleicht was sehen, was wir so jetzt noch nicht erwarten. Aber im Großen und Ganzen bleibt es eben, Fernando Alonso noch immer punktlos mit einer der schlechtesten Saisons bisher seiner Karriere. Und da nehmen wir ganz bewusst ja die McLaren-Honda-Zeit mit rein. Und ja, Lance Stroll, gut, dann am Ende auch glanzlos untergegangen. Ja, da war nicht viel da, aber was man sagen muss, dieses Wochenende Verlierer. Ich habe aber so eine kleine Hoffnung, dass Aston Martin vielleicht in den nächsten Wochen wieder zumindest zur halbwegs alter Stärke zurückkommen kann mit den Updates. Und dann bin ich sehr gespannt, wie man sich dann positioniert und wie Fernando Alonso vielleicht dann doch nochmal die Zähne, das Gebiss des Löwen quasi wieder einsetzt, um dann loszubeißen.
Ja. Das Positive ist tatsächlich, und ich glaube, das kann man mitnehmen in die nächsten Rennen, dass eben das Update funktioniert hat. Das Problem ist allerdings, dass in Barcelona vielleicht das ein oder andere Team aus dem Mittelfeld auch Updates bringt. Das heißt, eventuell egalisiert sich das Ganze dann auch wieder ein Stück weit. Aber für den ersten Schritt voraus war das nicht verkehrt. Jetzt könnte Monaco tatsächlich sogar helfen. Ja, so einen Fahrer wie Alonso, der sich da auch relativ wohl fühlt, wo es jetzt nicht unbedingt darauf ankommt, die beste Pace zu haben mit dem Auto, sondern dass man es dann auch zusammenbekommt. Und wenn du dich da gut qualifizierst, dann ist die Möglichkeit schon da, auch ein super Ergebnis einzufahren. Also es geht in die richtige Richtung bei Aston Martin, es geht langsam in die richtige Richtung bei Aston Martin, aber so der Drop von Samstag auf Sonntag war einfach dann am Ende zu groß. Und dann kommen wir noch zu einem Verlierer, wo es wahrscheinlich sehr unfair ist, ihn als Verlierer zu bezeichnen, aber er war Verlierer, weil die FIA schlecht gehandelt hat, aber auch, weil das Auto an diesem Wochenende einfach nichts hergegeben hat, Oliver Berman. Super bittere Situation in Q1 am Samstag. Gegen Ende gab es ja den Crash von Franco Colapinto in der Tamburello, also in der Todeskurve von Ayrton Senna, was natürlich auch ja, heftig war. Also als ich dann diesen Helikopter da über das Auto habe fliegen sehen, das war schon irgendwie weiß ich nicht, man sagt ja auch immer, dass der Colapinto aussieht wie der junge Senna und so, also der ist ja sofort ausgestiegen, aber das hätte man sich bei Senna 94 ja auch gewünscht, dass er einfach direkt ausgestiegen wäre aus dem Wrack. Oliver Berman setzt also noch seine Runde, bringt sich auf Platz 10, also ganz klar rein in Q2, aber es gibt Rot. Und auf einmal wird die Zeit von Olli Berman gestrichen, obwohl er schon über der Ziellinie war, schon auf Platz 10 angezeigt wurde. Dann gab es die Meldung Oliver Bermans Time under Review, also wird nochmal angeschaut. Und Q2 ging dann irgendwann los. Berman saß noch im Auto, weil man der Meinung war, bei Haas hat man alles richtig gemacht. Und ja, am Ende durfte er nicht mehr teilnehmen, weil die FIA gesagt hat, dass ja, Sekundenbruchteile zwischen dem Auslösen der roten Flagge und dem Überqueren der Ziel- oder der Zeitnahmelinie von Oliver Berman lagen und er nicht früh genug da war. Obwohl die Bilder on board gezeigt haben, dass das rote Panel noch nicht leuchtete, als Berman über die Linie gekommen ist. Ja, nun muss man natürlich immer sagen, dass die FIA die ganz genauen Zeiten hat, die Auslösezeiten auch der eigenen Signale. Aber dass sich Berman darüber aufregt, dass das überhaupt nicht ersichtlich war für ihn, wie das gelaufen ist, das kann ich 100% verstehen, weil dadurch, dass er von Platz 19, glaube ich, gestartet ist, also als letzter gestartet ist, weil es nur aus der Boxengasse gestartet war, ja, hast du gar keine Chance mehr, irgendwas zu reißen in Imola. Und da bleibe ich bei, finde ich, hat die FIA es nicht gut gehandelt. Ich finde, die Kommunikation war gnadenlos schlecht, also für die Leute an der Strecke, aber auch für die Leute am Fernseher. Und Olli Berman hat komplett das Wochenende zerrissen. Am Ende Platz 17 für ihn, Ocon ist ja ausgeschieden, also für Haas ein Wochenende generell zum Vergessen. Ja, aber der tat mir am Samstag echt richtig leid. Ne? Der war wirklich stinksauer, weil wenn du dich natürlich dann doch weiter vorne platzieren kannst und Berman auch mehr aus dem Auto hätte rausholen können, als Ocon rausgeholt hat, das ist natürlich auch in diesem Kampf bei Haas selber ganz wichtig. Ja, aber ich war auch mit der Erklärung der FIA, unabhängig davon, dass sie spät kam, nicht wirklich, ja, ich meine, man muss es halt hinnehmen. Ne? Für die sind das halt die Fakten. Aber wenn ich im Fernsehen das sehe und dann kommt die Erklärung und dann passt das irgendwie für mich nicht 100% zusammen, ja, dann kann ich den Ärger von Berman schon verstehen.
Ja, es war super bitter. Ne? Am Ende geht es dann da um Millisekunden, die für einen als Zuschauer und ich glaube auch als Fahrer eben nicht ersichtlich sind. Weil das ist ja der Punkt, wann kann der Fahrer denn, oder was, wann sieht der Fahrer irgendwie, dass da irgendwas ist, eine rote Flagge, gelbe Flagge, wenn es auf den Paneelen aufleuchtet, wenn sie geschwenkt wird. Und ich habe mir das auch nochmal angeschaut. Ich habe es tatsächlich nur auf dem Handy gemacht. Da ist natürlich das Bild nicht so groß, aber ich habe da nichts bei dem Moment noch bisher entdeckt, wo da irgendwie was zu sehen war. Gut, die FIA sagt halt die Auslösung. Die Frage ist natürlich, wie viel Zeitraum liegt auch zwischen der Auslösung und wirklich dem Aufleuchten und dem Call auch an die Streckenposte oder Posten oder Sportwarte. Ist einfach nur blöd. Für Olli Berman ist es super blöd und da kann man jetzt über das Für und Wider diskutieren. Am Ende des Tages wurde er da, glaube ich, um eine erstmal gute Quali-Leistung gebracht und in Imola von ganz hinten zu starten, ist nun mal eine Katastrophe und da hat es auch mit viel Chaos nicht wirklich viel gebracht für ihn. Schade, ich hoffe, dass er das schnell abschütteln kann und dann in den nächsten Wochenenden wieder gute Leistung zeigen kann und auch gute Qualis einheimsen kann. Ich glaube, mehr gibt es auch von meiner Seite aus nicht zu sagen, weil das ist wieder so ein Ding, wo du als normaler Fan, glaube ich, mehr mit dem Kopf schüttelst und die FIA halt einfach nur stumpf auf irgendwelche Tabellen guckt.
Ja, und ich finde, die Informationspolitik der FIA ist nach wie vor nicht gut. Also wir reden in der Formel 1 darüber, dass irgendwelche Entscheidungen oder Erklärungen dann, obwohl das ja im Grunde feststand, erst um 20.15 Uhr am Samstagabend gegeben werden, wo die Ersten sich schon für den ESC vorgeglüht haben, gar nicht wussten, wo unten und oben ist, weil sie so Bock auf diesen Event hatten. Warum kann man das nicht einfach transparent lösen? Warum kann man das nicht schon viel, viel früher machen und sagen, aus diesem Grund ist Oliver Berman jetzt nicht dabei? Also ich widerspreche da ja auch nach wie vor Christian ein Stück weit, dass ich finde, ja, man kann sich das einerseits zusammenreimen, aber das muss ja nicht sein. Also das sollte auch nicht das Ansinnen der FIA, der Formel 1 sein, dass das so ist, dass sich Leute das zusammenreimen müssen. Nicht am Fernseher, aber vor allem nicht an der Strecke. Die gar nicht wissen, was Sache ist. Also der Informationsfluss an der Strecke, auch mit schlechtem Internet am Handy, vielleicht auch nicht immer der einfachste. Und da dann, dass die Streckensprecher das nicht wiedergeben können, dass das nicht eingeblendet wird einfach. Das war die Uhrzeit, in der Olli Berman über Rot gegangen ist. Das war die Uhrzeit, in der Rot ausgelöst worden ist, oder also ne, über die Ziellinie gegangen ist und wann Rot ausgelöst wurde. So, und dann weiß jeder Bescheid. Dann weiß jeder Bescheid, alles cool, gar kein Problem. Aber diese Intransparenz in der Entscheidungswiedergabe, sage ich mal, bei der FIA und bei der Formel 1 ist echt erschütternd und ja, einer solchen Rennserie meiner Meinung nach unwürdig. Und da würde ich mir definitiv Veränderungen wünschen. Der Fußball schafft es ja auch, dass die Schiedsrichter jetzt die Ergebnisse der VAR-Untersuchung zum Beispiel durchsagen. Warum kann das nicht der Rennleiter in der Formel 1 so machen, wie der Rennleiter in der WEC zum Beispiel? Ne? Dass man einen kurzen Call macht, einen kurzen Blick in das Büro des Rennleiters. Der gibt eben einmal durch, warum wurde das jetzt gerade so entschieden. Punkt, fertig. Dann ist doch alles gut. Dann weiß jeder Bescheid. Niemand muss spekulieren, niemand muss mutmaßen. Es ist einfach klar, einfach transparent. Und für alle verständlich.
Ja, wäre tatsächlich auch meine Idee gewesen, so ähnlich wie jetzt beim Fußball neuerdings, dass man es einfach transparent anzeigt und vielleicht verlautbaren lässt über die Lautsprecher. Ja. Und ich glaube, da könntest du viel schon mit retten und viel auch anders machen, weil es ist dann oft sehr schwer. Ich habe es auch letztes Jahr in Ungarn erlebt, wenn da irgendwelche Sachen passieren, du hast keine Chance, du kannst nur darauf warten, dass es irgendwie auf dem TV-Bild aufplöppt oder im Formel-1.de Live-Ticker. Am besten, wenn Kevin ihn schreibt, dann ist immer alles ganz schnell da. Ja. Aber
kein Live-Ticker mehr.
Aber es ist es ist blöd, es ist undurchsichtig und es macht dann auch irgendwo, nimmt einem auch den Spaß, das Thema haben wir auch immer, wenn Rennergebnisse noch nicht feststehen. Ne? Es ist einfach blöd. Da würde ich mir auch ein bisschen mehr Konstanz und ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Public, jetzt fällt mir das Wort nicht ein, aber ein bisschen mehr Bekanntmachung und öffentliche Verlautbarung wünschen.
Wir machen eine kurze Pause und verlautbaren dann noch die Gewinnerinnen und Gewinner unserer Tippspiele und F1 Fantasy. Aber vor allem sprechen wir über den großen Preis von Monaco, der ansteht, mit einer Änderung im Stop-Ablauf sozusagen. Und wie wir das finden, ob das gut oder schlecht ist und was das Ganze beinhalten wird, das erfahrt ihr, wenn ihr dranbleibt, hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ein letztes Mal zurück hier bei Starting Grid, im Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Am kommenden Wochenende geht es direkt weiter in der Königsklasse und zwar in Monaco. Der große Preis von Monaco in Monte Carlo steht an. 3,337 Kilometer, 78 Runden im Fürstentum. Eine der Kronjuwelen der Formel 1, muss man sagen. Noch immer ein faszinierender Grand Prix. Ich war selber auch schon mal in Monaco. Ist da wieder eine Alonso-Kappe runtergeflogen bei dir? Oder?
Tatsächlich.
Geil. Ist jetzt ein gutes Omen oder ein schlechtes Omen?
Ich weiß nicht, mal gucken.
Ja, also ich war schon mal vor Ort, also nicht beim Rennen, aber in Monaco selber und bin die Strecke auch mal abgelaufen. Also es ist immer was Besonderes, das zu spüren dort, weil da ist auch viel Formel-1-Historie mit dabei. Monaco für viele da draußen ein Grand Prix, der rausfliegen könnte, für viele da draußen aber auch ein Grand Prix, der immer bleiben muss, weil er so besonders ist. Und er wird an diesem Wochenende nochmal ein bisschen besonderer, denn man hat sich was einfallen lassen. Und gerade im Rennen nochmal für ein Spannungselement zu sorgen, gibt es vorgeschriebene Reifenwechsel. Und zwar muss man 3 Sätze fahren mit 2 verschiedenen Reifenmischungen. Und ich sage jetzt bewusst nicht Stops, Pflichtboxen-Stops, weil das stimmt natürlich nicht. Ne? Denn es könnte ja auch 2 Rotphasen geben, wo man dann die Reifen wechseln kann. Und dann hätte man ja keinen Stop, sondern einfach diese Reifenwechsel. Ja? Also man könnte ein bisschen gamblen, könnte sagen, wir tippen auf 2 Rotphasen und machen gar nicht die Stops, sondern machen die Reifenwechsel, wenn die Rotphasen sind. Das geht ja, ne? Und dann zählt das auch. Also vorgeschrieben ist nicht jetzt, dass man einen weiteren Reifenmischungssatz wählen muss, sondern 2 bei 3, die man komplett nutzen muss. Es ist ein bisschen kompliziert, aber eigentlich ist es offensichtlich eine 2-Wechselpflicht sozusagen, wie auch immer das dann aussieht. Das gilt übrigens auch bei Regen. Ja? Also auch beim Regen muss man das machen, was natürlich, also was die Compounds angeht, schwierig ist, weil da gibt es ja nur 2 Compounds. Ich glaube, das bezieht sich vielleicht auch ein bisschen darauf, dass es, wenn es dann wieder trocken wird. Ich verstehe es beim Regen ehrlicherweise nicht hundertprozentig. Ich bin da ganz transparent. Ja, es macht für mich keinen Sinn, weil normalerweise beim Regen ja auch bei normalen Rennwochenenden diese Regel ausgesetzt wird. Sei es drum. Es wird wahrscheinlich eh trocken bleiben, glaube ich. Von daher müssen wir uns damit gar nicht beschäftigen. Also ich bin kein Fan davon, Dennis, um das schon mal vorwegzunehmen, weil ich finde, wenn du so eingreifen musst in den Wettbewerb, ist es in gewisser Weise Wettbewerbsverzerrung. Und in Monaco kommt es ja sowieso sehr auf die Qualifikation an. Ich finde, das hat es auch immer ausgemacht, dass gerade diese Qualifikation so einen großen Impact hatte. Und auch wenn das Rennen jetzt nicht das Aufregendste war, so hat es trotzdem immer seinen Reiz, weil ein Fehler kann dir dort immer passieren. Und ich verstehe nicht wirklich, weil gut, andererseits sagt man, Kevin, du wolltest ja auch auf anderen Strecken zum Beispiel mal Einzelzeit fahren in der Qualifikation haben wegen des Verkehrs, wie in Monza zum Beispiel auch. Ja, den Punkt muss ich annehmen. Aber ich finde, wenn du in den Kern des Rennens eingreifst, was die Strategie ja nun mal ist, du hast sonst Regeln an anderen Orten, die du einhältst, aber in Monaco gibt es jetzt eine andere Regel. Ich dachte, ob das zielführend ist. Ich bin da kein Fan von.
Ja, ich finde es auch schwierig. Ich glaube, auf der einen Seite zollen wir da jetzt auch so ein bisschen dann den Tribut an das neue Publikum, weil man halt sagt, wir müssen da ein bisschen was anpassen bei diesem Rennen, weil es ist, wie du sagst, es ist ein Rennen, wo die Qualifikation erstmal entscheidend ist und du eigentlich sicher sein kannst, wenn Sonntag nicht irgendwas Unvorhergesehenes passiert, dann wird die Reihenfolge sich nicht sehr verändern. Der einzige Punkt, der immer in den letzten Jahren, Daniel Ricciardo hat das zum Beispiel mal sehr prominent erleben müssen, auch Charles Leclerc, der dich halt irgendwie da rein oder rausreißen kann aus der Geschichte, sind die Boxenstops. Und jetzt treibt man es da auf die Spitze, lässt die Fahrer, wenn wir es jetzt mal komplett runterbrechen, einfach zweimal in die Box kommen, zweimal zwei Stops machen. Was für mich wenig Mehrwert hat, außer dass dir passieren kann, dass du durch blöden Verkehr beim Rauskommen, durch vielleicht einen schlechten Boxenstopp oder dann eben, wie wir es jetzt, und ich glaube, auch wenn das Rennen sehr unterhaltsam war, war Imola jetzt auch, hat auch gezeigt, dass es echt blöd sein kann, wenn du so eine Boxenstrategie durch einen Safety Car oder durch ein virtuelles Safety Car unterbrochen bekommst. Und das sind ja eigentlich nur die Varianten, die dir passieren können. Das heißt, du kannst eigentlich nur verlieren bei der Geschichte. Du kannst eigentlich nur verlieren. Es kann natürlich den Glücklichen geben, der im genau richtigen Moment irgendwie seine Stops hat und davon profitiert. Aber im Großen und Ganzen kannst du, wenn du die Leistung hast und die Pace im Auto hast, kannst du eigentlich nur verlieren und kannst irgendwie da künstlich nach hinten verlegt werden. Ich habe mir trotzdem für mich gesagt, ich werde es mir erstmal angucken und werde dann nächste Woche mein finales Urteil bilden. Ich bin da aber auch wenig optimistisch, dass das uns wirklich einen guten Mehrwert bringt, weil für mich ist Monaco dieses eine Rennen, wo ich wirklich gut damit leben kann, zu sagen, da haben wir die Prozession, das ist ja nun mal ein Traditionsrennen, einer der ersten der Formel-1-Geschichte, eine der ältesten Strecken, und von daher kann ich da gut mit leben, dass wir da einmal ein klassisches Rennen haben, was seit vielen Jahren so ist. Und wo du halt in der Qualifikation und in den letzten Jahren, ich erinnere da an Pierre Gasly im Alpine, wir hatten schon andere, die da vorne standen. Pierre Gasly weiß ich jetzt natürlich persönlich. Da kannst du aber auch aus eigener Kraft mal eine Überraschung schaffen, weil es eben gar nicht so drauf ankommt. Und da haben wir jetzt auch einige Kandidaten, die Williams, Fernando Alonso. Also ich glaube, es bräuchte diese künstliche Spannung nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich nach dem Rennwochenende Montag eine andere Meinung drüber habe.
Ja, ich bin auch verhalten. Optimistisch, eigentlich gar nicht, dass das eine richtige Idee ist.
Ey, aber ich habe ehrlicherweise auch seit du es angeteasert hast, habe ich auch darauf gewartet, dass du es endlich raushaust.
Ey, weil, ich sag mal, wir haben in Imola letzte Woche ja auch falsch gelegen. Da haben wir auch gesagt, das wird jetzt nicht das beste Rennen. Am Ende waren wir eigentlich davon überzeugt. Also wenn wir der Standard dafür sind, dass wenn wir etwas nicht gut finden, dass es dann umso besser wird, gut, nehme ich dann. Also sage ich natürlich nicht nein. Aber dieser grundsätzliche Eingriff in den Rennverlauf mit diesen zwei Pflichtwechseln, ich weiß nicht, ob das richtig ist, weil dann müsstest du es vielleicht an anderen Strecken genauso machen und nur weil Monaco ist. Und du hast einen super Punkt genannt, Dennis, dass das wirklich auch ein Stück weit vielleicht dem geschuldet ist, dass wir so viele neue Fans haben, deren Aufmerksamkeitsspanne eigentlich nur von hier bis zum Fenster reicht, was sie dann mal auf Kipp stellen müssen zwischendurch, um klarzukommen. Und das ist eigentlich wirklich schade, weil der Reiz von Monaco ist tatsächlich nicht ein spektakuläres Rennen, meiner Meinung nach. Der Reiz von Monaco ist dieses Bewegen des Autos ans Limit, das Bewegen der Autos an der Leitplanke. Und das geht durch sowas ein Stück weit auch verloren, weil natürlich kannst du gamblen, du kannst schon so ein bisschen ja, überlegen, was kannst du machen. Vielleicht entwertet das die Qualifikation vielleicht auch ein bisschen, da bin ich sehr gespannt drauf, ob das einen Einfluss haben wird. Aber wie du es auch richtig sagst, man weiß ja, worauf man sich einlässt, wenn man Monaco guckt. Und man weiß ja auch, das Tolle ist ja, Monaco fällt ja immer auch auf den Tag des Indy 500. Da hast du die Aufregung, da hast du die wirklich die finale Spannung, all das, was du eigentlich brauchst. Da ist Monaco ja auch ein super Nachmittagsprogramm. Setz dich zu Hause hin mit einem Kaffee und Kuchen, guckst ein bisschen Formel 1, dann gehst ins Bett und schläfst ein bisschen vor, bevor du dann Indy 500 guckst. Ja? Nur mal so jetzt ein bisschen übertrieben gesagt. Deswegen, ich weiß nicht, ich glaube, das ist nicht richtig und ja, bin auf die Umsetzung gespannt, bin aber auch gespannt darauf, wer dann wirklich vorne sein wird. Ne? Klar, Charles Leclerc als Lokalmatador möchte natürlich gerne nochmal gewinnen, möchte das ganze Gefühl nochmal erleben. Ich habe meine Zweifel, dass Ferrari das packen wird und dass auch Leclerc wirklich da eine große Rolle spielt. Also ich glaube, auch wenn es eine kaputte Platte ist, die wir hier abspielen, entweder McLaren oder Max Verstappen, ich würde nach Imola sogar Max Verstappen über den McLaren sehen. Ich glaube, Max Verstappen geht als Topfavorit nach Monaco.
Ja, jetzt nimmst du mir tatsächlich meinen Tipp voraus. Ich habe auch gesagt, in dieser Qualifikation glaube ich, dass Max jetzt auch angestachelt durch Imola wirklich das Maximum rausholen will. Es ist ja auch mehr oder weniger seine Heimatstrecke. Er wohnt ja da auch in Monaco. Und ich glaube, es wird sehr, sehr schwer in der Qualifikation Max Verstappen da irgendwie zu besiegen und dann folglich auch im Rennen, außer diese zwei Stops machen da irgendwas komplett durcheinander. Und ich habe wirklich Fernando Alonso auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, der ist heiß und der könnte da auch vielleicht in den Top 5 irgendwo auftauchen am Ende.
Ja, also das sind halt genau diese Sachen, die Monaco hat. Ne? Selbst wenn du so ein Auto hast, was im Mittelfeld eigentlich nur unterwegs ist, plötzlich stehst du in der Qualifikation so weit vorne, dass es halt unglaublich schwer ist, an dir vorbeizukommen. Aber da sind wir wieder bei diesen zwei Pflichtwechseln der Reifen. Das kann auch so einem Fahrer natürlich in die Parade fahren. Und das ist halt auch was. Ne? Gerade diese Mittelfeldteams, die in Monaco so gute Ergebnisse eingefahren haben, die könnten wirklich gelackmeiert sein durch diese zwei Pflichtwechsel, dass du halt sehr viel Rotation hast nochmal im Mittelfeld. Und das ist halt künstlich hergestellte Rotation. Und das meine ich halt damit. Das finde ich nicht gut. Denn man möchte ja auch genau diese Heldengeschichten in Monaco auch ein Stück weit sehen. Welcher Mittelfeldfahrer fährt vielleicht weiter nach vorne, als er eigentlich sein würde, wenn es eben eine andere Rennstrecke wäre. Und da hast du Alonso genannt. Da kann man auch ja, mit einer guten Pace eigentlich so jeden aus dem Mittelfeld rannehmen. Ne? Das ist einfach das Tolle an Monaco, dass du da einfach diese Unsicherheiten hast. Außer ganz vorne. Ich finde, ganz vorne ist relativ safe. Da hast du deine üblichen Verdächtigen Max Verstappen, McLaren, Mercedes. Ich glaube, Ferrari wird keine Rolle um den Sieg spielen. Die sind so sehr mit sich selbst beschäftigt aktuell. Ich glaube, das wird in Monaco auch schwierig werden. Deswegen, also die üblichen Verdächtigen. Verstappen, Norris, Piastri, Russell. Antonelli müsste vielleicht eine Steigerung her im Vergleich zu Imola auch. Vielleicht auch ganz gut, dass jetzt dann kein Heimrennen ist und er sich einfach wieder aufs Fahren konzentrieren kann. Ja, und im Mittelfeld, klar, Aston Martin mit dem Update, vielleicht hilft denen das in Monaco auch. Isaac Hadjar, super stark aktuell unterwegs. Das ist ja auch für ihn so ein, die französische Grenze ist nicht weit weg. Ja, auch ein kleines Heimrennen vielleicht in Monaco. Ja, das könnte gerade im Mittelfeld durch diese wirklich sehr enge Gemengelage super interessant werden.
Ja, da bin ich auch von überzeugt. Also das, wie gesagt, meine Sorge ist so ein bisschen, die teile ich da voll mit dir, dass diese Strategie da vielleicht diesen Mittelfeldteams, diese Lorbeeren, die sie da immer wieder einheimsen können, dann echt nehmen könnte. Also von daher bin ich da vorsichtig optimistisch, auch was jetzt mein Herzensteam Alpine angeht, weil Pierre Gasly eigentlich, wie ich finde, in Monaco immer eine gute Figur gemacht. Hat da ja auch vor 2 Jahren das Podium geholt und ja, aber mal schauen, wie das sich dann am Ende, wie es sich ausgeht.
Wir werden das nächste Woche hier bei uns besprechen. Jede Woche Montag Starting Grid in eurem Podcatcher. Nach Rennwochenenden meistens eher so am Nachmittag, Abend. Also da gerne mal abonnieren und immer die neue Ausgabe direkt hören. Uns findet ihr bei Apple Podcasts, Spotify, wo auch immer ihr Podcasts hören könnt. Lasst uns gerne auch eine Rezension da, eine Bewertung, einen Kommentar. Also all das, was ihr machen könnt auf den Plattformen, wird uns sehr, sehr helfen. Sind wir euch sehr dankbar für euer Feedback auch und freuen uns da immer drüber. Und wir freuen uns auch darüber, dass ihr bei unseren Tippspielen und F1 Fantasy-Spielen so rege teilnehmt. Und deswegen blicken wir jetzt gemeinsam auf das Ergebnis. In unserem Tippspiel, Dennis, habe ich diesmal den Tagessieg bekommen mit einem halben Punkt. 2 zu 1,5.
Ja, Chapeau.
Dankeschön. Du führst aber trotzdem noch mit 12,5 zu 9,5 Punkten. Also weiter ganz oben. Du hast bei Kicktipp getippt diese Woche.
Ja, danke an Robert Schulze an dieser Stelle fürs Erinnern.
Geil. Also deswegen Plätze gut gemacht. Du hast 34 Punkte gesammelt, ich nur 18. Also da warst du wesentlich besser als ich. Du bist jetzt auf Platz 149, ich auf Platz 71. Also die große Aufholjagd von Dennis Lewandowski läuft. Ja. Die Tagessieger in Gruppe 1, Tom Notify mit 90 Punkten, in Gruppe 2 der Wupper Schumi mit 68 Punkten und in Gruppe 3 Captain Slow mit 44 Punkten. In der Gesamtwertung führt Home Creek 1 aus Gruppe 2 mit 382 Punkten vor Pfupfer aus Gruppe 1 mit 373 Punkten und der Jedi mit 368 Punkten aus Gruppe 1 jetzt auf Platz 3. Bei F1 Fantasy gratulieren wir Marcel mit seinem Team Turmac mit 257 Punkten zum Tagessieg. Die Gesamtwertung führt Joel an mit seinem Team JNick 100 mit 1586 Punkten vor Daniel und dem Team Visa Kick HP Aldi Racing mit 1560 Punkten und Felix mit dem Team Mission Push Now mit 1528 Punkten auf Platz 3. Macht also auch an diesem Wochenende wieder mit und sammelt fleißig Punkte im Tippspiel und bei F1 Fantasy. Und Tippen ist ein gutes Stichwort, Dennis. Wie immer zum Abschluss dieses Podcasts vor einem Rennwochenende gibt es natürlich auch wieder unsere Tipps. Die ersten drei, die Pole, der 10. Platz und wer wird Letzter? Du fängst an.
So, Max Verstappen holt die Pole, gewinnt das Rennen vor Oscar Piastri und Lando Norris. 10. wird Lance Stroll, sage ich, und Letzter wird Nico Hülkenberg.
Ja, wir haben nicht so viele Unterschiede, aber zumindest die Platzierungen sind ein bisschen anders. Ich sage Pole Position Max Verstappen, Sieg Max Verstappen, Lando Norris auf 2 und Oscar Piastri auf 3. Und auf Platz 10 Pierre Gasly. Ein bisschen Hoffnung für Alpine vielleicht.
Würde ich nehmen.
Und letzter wird Liam Lawson. Denn da wird es Richtung Sommerpause, glaube ich, richtig eng für den Neuseeländer, überhaupt noch bei den Racing Bulls zu fahren. Das Buch ist zu, die Ausgabe ist beendet für diese Woche und wir hoffen, dass ihr nächste Woche wieder mit dabei seid, wenn wir dann den großen Preis von Monaco Revue passieren lassen, über Gewinner und Verlierer sprechen und dann den kleinen Vorschaublick auf Spanien wagen. Wir sind mitten im Triple Header in der Formel 1. Der erste in Imola liegt hinter uns und am kommenden Wochenende in Monaco geht es weiter. Das erste Freitraining am Freitag um 13.30 Uhr, das zweite Freitraining um 17 Uhr, das dritte Freitraining am Samstag um 12.30 Uhr und das Qualifying um 16 Uhr. Und das Rennen am Sonntag um 15 Uhr. Dennis, vielen Dank für die tolle Ausgabe diese Woche und wünsche dir eine schöne Woche. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder.
Ja, ebenfalls Dank zurück dir und allen da draußen. Natürlich auch von mir eine traumhaft schöne Woche.
Bis zum nächsten Mal. Bleibt ihr bitte gesund. Passt aufeinander auf und keep racing.
Starting Grid, der Formel 1 Podcast mit Kevin Scheuren und Dennis Lewandowski. Keep racing. Auf meinsportpodcast.de und überall, wo es Podcasts gibt.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.